Twitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 28. Heute mit Marc.
Servus.
Flydi.
Hallo.
Felix.
Moin.
Und mir. Und wir sind total krass drauf, weil wir trinken schon irgendwie seit 2 Stunden Mate.
Stimmt gar nicht, wir sind gar nicht seit 2 Stunden
also ich
da.
Ich trinke ja Wasser, aber.
Ja, das ist in der Not.
Und die Mate hat eingesteckt.
Ja, so ist er doch, der Flydi.
Ja.
Ja.
Check mal.
Oh Mann.
Okay, Blast from the Past sehe ich hier.
Yeah. Ja.
Make Fu.
Und zwar, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, einfach bloß wir gehen kurz zurück in die Zeit und dann haben wir darüber geredet, wie ein Inder irgendwie dich anruft und sagt, dass er da von Windows ist. Und ich habe den Artikel jetzt gefunden und der hat auch die kompletten Hello, I'm calling you from Windows. Und wenn du Mac hast, dann hast du die Virus-Free Edition. Sehr cool. Das war eigentlich bloß, weil wir es letztes Mal irgendwie verloren hatten und dann ist es jetzt wieder da.
Wobei, wir haben ja letztes Mal auf Ars Technica gesucht, aber es war einfach nicht da.
Und jetzt schon.
Die haben aber für uns einfach unsere Sendung gehört und dann wieder veröffentlicht.
Ja, bestimmt.
So.
Was für Noobs,
echt. Ja, natürlich.
Aber die hören auf uns, ganz einfach.
Ich glaube auch.
Apropos, die warten ja jetzt alle auf Windows 8, ne? Die Absatzzahlen für PCs sind gerade so runtergegangen.
Ja, natürlich.
Die wollen alle warten, bis das neue
Windows rauskommt. Gab es das nicht schon?
Das neue
oder war
Slate,
das wieder
oder?
Irgendeine komische Preview?
Nee, es gibt irgendwie so zum OEM sind sie irgendwie noch nicht durchgedrungen, keine Ahnung. Hm. Aber es muss schon gepatcht werden.
Ja, zu Recht.
Immer, vor der Auslieferung noch.
Bitte, das reift ja wohl nicht beim Kunden, das Produkt. Das reift vor dem Kunden.
Im Kunden.
Das, beim Kunden. Ganz, Kunden. Ganz wichtig, beim Kunden.
Es reift am Kunden.
Richtig. Ein guter Käse.
Nerd der Woche.
Nerd der Woche.
Die Kategorie der Woche.
Ja. Das war auch der Make-Fu wieder.
Das war ich diesmal, ja. Und zwar.
Also nicht der Nerd der Woche ist der Make-Fu, sondern der Make-Fu.
Leider nicht. Aber wenn ich diese Statistiken über die Population der Mittelerde geschrieben hätte, dann wäre ich der Nerd der Woche. Genau wie dieser Student es getan hat.
Slashdot.
Und das ist eine coole News, weil ich die sonst nirgendwo anders gesehen habe.
Das einzig Gute an Slashdot ist, dass rechts oben 10f12 steht.
Ja, ich
bei Navi ist heute.
Genau.
10f12 ist.
Ist heute 10f12.
Ja, richtig.
Bei uns kommt es noch.
Achso, ja, das ist bei denen aber falsch rum.
Ja, bei denen ist falsch
rum. Also, okay. Noobs. Das haben die wieder voll verdreht. Jedenfalls.
Die sagen ja auch immer 9-11. Das ist doch irgendwie
auch
falsch.
Alles falsch. Außer sie meinen den Porsche.
Dann
911 Porsche, da
kann man drüber
reden. Das haben die doch abgeschafft, oder? Wegen Terroristen.
Nee.
9-11 Porsche, das ist quasi die Verbindung von allen Bösen.
911 Korea gibt es noch, oder? Missing Link.
Ja.
Nee, genau, auf jeden Fall.
Die Missing No ist das auf jeden Fall.
Nerd hat irgendwie Statistiken veröffentlicht und der sagt dann, dass irgendwie, keine Ahnung, Durchschnittshobbit 96,24 Jahre alt wird und
alles solche Sachen.
Ja, er hat einfach hart zu viel Zeit.
Nee, ich glaube, das war irgendwie eine These oder so von ihm. Kann das sein?
Das ist sehr traurig.
Ja. Das ist
ein Chemical Engineering Student.
Okay, dann hoffe ich nicht, dass das seine These war.
Guck mich nicht so an.
Chemical Engineering.
Schäm dich, Bleidi.
Ja. Bleidi, schäm.
Warum?
Jedenfalls,
Ingenieure sind toll.
Nee, einfach so. Also.
Vielleicht hat Chemie irgendwas mit Hobbits zu tun. Wir wissen es bloß nicht.
Der kommt auf an, was dir einwirft.
Ich mein, das ist ja die Sache mit dem Ring. Und der Ring ist ja aus Gold. Vielleicht war das der Link zur Chemie.
Ach so, der Ring sieht zu knechten. Plötzlich macht alles Sinn.
Was war das für ein Ring dann?
Man weiß es nicht so genau.
Ein Goldring.
Uran.
Das war der Ring der
Weisen. Urinium.
Genau, angereichertes Urinium.
So schwappt die Post-Show quasi über das Urinium in die Hauptsendung.
Die Pre-Show schwappt in die Hauptsendung.
Ach, Pre-Post.
Ja. Alles das Gleiche.
Genau. Vor der Show ist nach der Show, ja.
Okay.
Ja.
Ja, so früher oder später schon.
Genau. Wer ist denn der Tote der Woche? Hier steht gar nichts in den Klammern.
Ach so, ich weiß nicht, ob wir den nehmen können, weil das ist tatsächlich
egal.
Sehr
das ist der einzige, den wir haben.
Ja,
aber das heißt ja nicht, dass wir den nehmen müssen.
Da ist Edward Archbold.
Edward Archbold ist unser Tote der Woche. Dann rede du darüber.
Ja,
ich will nicht immer der Böse sein, der die bösen Toten der Woche raussucht.
Ja, der Edward Archbold wurde krank und ist in einem Pet Shop, wie heißt denn das auf Deutsch? Tierladen.
Tierladen, einfach.
Eine Zoohandlung.
Zoohandlung kollabiert. Da gab es nämlich einen Cockroach-Eating-Competition.
Jetzt musst du noch sagen, was Cockroach ist.
Schaben.
Kakerlaken
oder Schaben. Und er hatte einfach total viele von gegessen und stellt sich raus,
also die Sache ist, er hat ja sogar gewonnen.
Ja, zu ja. Recht.
Aber das Problem ist halt, vielleicht war das nicht so eine gute Idee, diese Dinger zu essen.
Ja, also wobei er der Einzige ist, der irgendwie abgenippelt ist. Deswegen, die anderen, denen ging es allen gut, aber andererseits haben die anderen auch nicht gewonnen.
Was macht denn so ein Chitinpanzer im Magen?
Eigentlich nichts,
oder? Oder warum ist er dann gestorben?
Ach, keine Ahnung.
Kann ja auch irgendwas so anderes gewesen sein.
Fressen die nicht auch Rattengift oder so?
Die also das Problem ist halt, dass diese Viecher halt wirklich alles essen und überall rumkrabbeln. Ja,
vertragen vielleicht
auch alles. Obwohl die aber eigentlich aus dieser Zoohandlung sind. Das heißt, die müssten eigentlich clean sein.
Ja, vielleicht hat er auch einfach gemerkt, dass er gerade unendlich viele Schaben gegessen hat und hat dann einfach das Leben geragequittet. Oh. Einfach gesagt, oh, scheiß hier, Pumpf, und dann war er tot. Egal, ja, Tote der Woche.
Nächstes Mal finden wir einen besseren.
Besser ist der Untote der Woche, nämlich SimCity.
SimCity ist wieder da.
Oder warte mal, ihr könnt auch Leute vorschlagen irgendwie, oder Sachen vorschlagen, die irgendwie...
Echt, könnt ihr das? Ich glaube ja nicht.
Andere Leute können das eventuell, genau. Auf jeden Fall, SimCity, gefühlt gibt es ja seit SimCity 2000 kein anderes SimCity mehr. Natürlich gab es da welche, aber gefühlt halt nicht. Auf jeden Fall habe ich
SimCity 2000 war auch der beste Teil, muss man einfach mal so sagen.
Der lief ja sogar unter Linux.
Ich weiß nicht.
Hatte ich
noch kein Linux.
Nee, haben sie portiert.
Also
irgendjemand hatte das portiert. Nicht, also...
Was für krasse...
Wer war das?
Da hatte ich tatsächlich noch kein Linux, wo das
war. Da doch, das war so Loki oder so.
Haben die Loki-Installer.
Loki-Installer for Linux-Games.
Ja, ja, und Loki hatte, ich glaube, ich habe das definitiv zu Hause, SimCity 2000.
Loki.
Ja, auf jeden Fall ist da irgendwann neulich so ein SimCity-Video, irgendwie Gameplay-Strategy-Video rausgekommen und anscheinend bauen sie gerade neuen SimCity-Teilen. Der sieht echt nicht mal so schlecht aus eigentlich. Deswegen ist das Untote der Woche, weil gefühlt seit SimCity 2000 nichts weiteres rauskam. Natürlich gab es da so Sachen wie SimCity 4, aber...
SimCity 3000.
Ja, nee. Nee.
Nee, gab's nicht.
Nee.
Das ist einfach wie Matrix quasi.
Und ich meine, der neue Teil heißt ja jetzt auch nur SimCity.
Also richtig, das wie das iPad.
Genau, wollte ich gerade sagen, so wie diese ganzen Sachen. Oder der Firefox einfach, es ist einfach SimCity.
Ja,
nur, dass du es halt jedes Mal neu kaufen musst. Aber das ist ja... Nee.
Na richtig, du sagst, ich würde gerne SimCity spielen, dann sag ich mir, kauf dir doch SimCity. Und da fragst du nicht welches, sondern du kaufst dir einfach...
Ich hätte gerne das SimCity.
Sagt er nur 100 Euro und dann legst du hin und gut ist.
Ja, genau, so einfach.
Stell dich mal an.
Läuft so bestimmt an. Auch unter Linux, oder?
Ich bin gerade...
Mit dem Loki-Installer.
Ich habe hier auf dem iPhone, SimCity Deluxe heißt das.
Ja, wow. Deluxe ist natürlich, weil es auf dem iPhone
Deluxe
ist.
2000.
Bullshit.
Ja, wahrscheinlich.
Die Bullshit-Version einfach.
Richtig.
Ist aber vom UI her ein bisschen fummelig.
Ja, weil es dein Telefon ist und es ist SimCity, du spielst ja nicht auf dem Telefon.
Ja, richtig. Man kann es spielen, aber es ist ein bisschen fummelig.
Man kann ganz viele Sachen machen. Ja.
Aber es ist tatsächlich vom Gameplay
das richtige SimCity. Du kannst auch Kakerlaken essen, unendlich viele, aber dann ragequittest du einfach und das ist auch nicht gut.
Das ist nicht gut, nee.
Richtig, was auch nicht gut ist, ist TrustGuard, habe ich gehört.
Oh, TrustGuard, also die haben, also das ist relativ cool eigentlich, also die haben so eine Möglichkeit, wo du deine Webseite zertifizieren kannst und die sagen, okay, das ist so Mindestsicherheitsanforderungen und so ein
Shit. Von McAfee ist das Ganze wohl irgendwie,
oder? Nee, ich glaube McAfee hat den den Dings rausgebracht. Jedenfalls, es gibt, genau, es ist von McAfee tatsächlich. Und die haben so ein Service, wo sie deine Webseite checken. Und dann kriegst du dein Zertifikat, was sagt, dass du super secure bist.
Das ist die schlimmste Webseite, die ich je fucking gesehen habe.
Echt?
Wenn du da drauf gehst, steht dann rechts unten direkt Send me 7 ways to increase sales. Und da ist irgendeine Frau, die drauf zeigt. Und dann ist
irgendwie. Bist du auf der gleichen Seite, wo ich bin?
Trust-guard.com.
Ach so, warte. Dann bin ich. Ich bin auf McAfee Secure.
Ja, nee, also TrustGuard ist total schlecht. Was ist denn an TrustGuard so schlecht?
Warum also denn eigentlich ist es ja okay, weil die checken irgendwie, ob du quasi Geld bezahlen kannst zum ersten Mal und zweitens mal checken sie, ob deine Webseite so mindestens Security-Standards. So
SSL an, nicht selbst signiert.
Genau, nicht selbst signiert.
200 Euro bitte.
Genau. Und die haben halt auch die Möglichkeit, ihr Zertifikat quasi oder diese Freischaltung, dass du secure bist, können die dir auch wieder entziehen und das kann entweder sein, weil du deine Kohle nicht mehr bezahlt hast. Das
ja, macht dich ja respektive auch unsicher.
Nee, ja, prinzipiell erstmal schon, weil du hast kein Geld mehr.
Richtig.
Aber zweitens kann es auch sein, dass du die Standard-Security-Tests nicht mehr bestehst. Das heißt, dass dann zum Beispiel ein offener Telnet ist oder ein FTP-Anonymous oder solche
Sachen. Einfach auch mal den Airlog in ins Internet geschaltet.
Sehr genau. Schön. Oder solche Sachen. Und das ist, du kannst diese Liste, die Zertifikate, die revoked wurden, kannst du dir einsehen. Mhm. Und dann kannst du halt einfach schauen, was für Kisten haben denn heute wieder ihr Zertifikat verloren.
Total gut. Gibt es da ein Metasploit-Plugin, das es automatisch macht?
Ich glaube, die benutzen einfach irgendwie, also bei McAfee benutzen die nur so einen komischen Scanner, der dann sagt, oh, das ist insecure, und dann kannst du das auch einfach.
Das ist eigentlich total gut, wenn es dann ein Metasploit-Plugin gibt, der die Liste dann runterlädt und dann automatisch pwned.
Ja, das wäre ziemlich praktisch.
Ja, auf jeden Fall sagen die allen, also im Gegensatz zu, wie heißt das, was man eigentlich machen sollte?
Disclosure.
Was? Die anständige Disclosure.
Responsible Disclosure.
Genau. Aber die machen eben Irresponsible Disclosure.
Genau, die sagen einfach so, ha, fuck you, du hast kein Geld mehr oder du bist einfach insecure. Genau, fuck you, und wir zeigen es der ganzen Welt.
Finde ich gut.
Finde ich super. ja.
Richtig.
Also eine coole Sache eigentlich. Also quasi der ist ja kein richtiger Angriff, sondern du schaust einfach nur, was andere Leute im Internet machen und nutzt diese Information quasi entsprechend. Richtig. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Auf beiden Seiten, also. Ja, je nachdem, auf welche Seite
Spaß du stehst. Für die ganze Familie.
Ja.
Was auch Spaß für die ganze Familie ist, ist ja Petamon, habe ich es mal genannt. Peter hat ein fucking Pokémon-Flash-Spiel rausgebracht, wo es im Grunde nur darum geht, dass sie es nicht gut finden, dass Leute irgendwie das Konzept, dass Pokémon...
Gott, Flydi, mach doch wenigstens so oben aus.
Ich habe gerade gedacht, ich habe meinen Sound ausgestellt.
Ja, hast du nicht.
Auf jeden Fall ist der Flydi gerade auf dieses Pokémon-Klon-Ding gegangen und da kannst du dann im Grunde echt im Look and Feel von Pokémon mit den Pokémon-Figuren so irgendwie spielen, wo du dann sagst, ja.
Protest kannst du machen.
Du kämpfst dann gegen Trainer, weil die Trainer ja so Arschnasen sind, die irgendwie diese Pokémon in Bälle sperren und.
Ja, genau, und das ist
richtig,
evil.
Richtig, das ist evil. Nebenbei gesagt, tötet Peter mehr Tiere, als sie befreien.
Ja, das Problem ist halt auch, dass sie als Standard...
Kannst du das belegen? Ja. Ja, die töten total viele Tiere, weil sie sagen, die können in der Natur, du kannst irgendwie, keine Ahnung, diese ganzen Hasen nicht einfach rauslassen, weil da sterben die auch. Deswegen geben die denen einen humanen Tod. Mhm. Deswegen ist Peter eigentlich eine Organisation, die irgendwo eintrinkende Tiere umbringt. Das ist wie die Rote Khmer, nur für Versuchstiere.
Also das Problem ist halt auch, sie nehmen Pikachu, das einzige Pokémon, was nicht im Pokéball lebt quasi, und seinem Trainer irgendwie nur folgt, weil er so ein netter Pokémon ist.
Ist ja lustig, mein Pikachu kann protestieren.
Ja, ich hab's auch gemacht, hat aber nichts gemacht.
Nicht
funktioniert. It does nothing.
Ja. Ingo, nicht so viel Koffein, glaube ich. Genau. Weiß nicht. Sehr gut. Besser und auch irgendwie mehr technologisch relevant, also im Gegensatz zu Kakerlaken und Pokémon. Nginx PageSpeed ist ein Port von Mod PageSpeed, was ja, war's Google? Ich glaube, Google war das, was Apache gebaut hat.
Das war doch auch jetzt erst gerade.
Das ist schon diverse Monate.
Ja, aber Google hat irgendwas neu gemacht.
Ja, also war jetzt gerade in den News wieder.
Ich glaube, die haben eine 1.0-Version oder so.
Ja, ich glaube, die 1.0 war das. Auf jeden Fall
gibt's, also sie haben heute irgendwas released auf jeden Fall.
Ein Nginx-Port von Mod PageSpeed, der auch so Sachen macht wie Image optimieren, also so dynamisches Resizing, Metadaten raus, neu komprimieren. CSS und JavaScript Minifying.
Oh, Resource Inlining.
Resource Inlining, was sehr, sehr gut ist natürlich. Mhm. Und eben die ganzen Hacks, die wir brauchen, weil HTTP irgendwie ein bisschen altengammelig wird und irgendwie Requests so ekelhaft teuer sind. Und das macht eben der Nginx-Port von Mod PageSpeed, der auch auf dem PageSpeed GitHub-Account ist, was das Ganze schon mal total cool macht.
Also auf demselben, dem auch das Original liegt.
Erstaunlicherweise nicht, da ist nur Nginx PageSpeed drin, aber komischerweise verweisen sie auf Developers Google.com PageSpeed als Homepage.
Ja.
Ich glaube, das hat einfach einer so genannt.
Ja, was ich ja lustig finde, ich habe letztens irgendwo gesehen, Google hat ja einen GitHub-Account, wo sie Sachen drauf releasen. Die haben fucking Google Code.
Ja, aber da will ja keiner.
Da will ja keiner.
Genau, das Problem ist ja, dass ja auch wieder dieses tote Zeug.
Ja, richtig. Bei Google Code forkt keiner. Einfach mal Herrscher forken.
PageSpeed ist toll. Ich finde es halt nur immer ein bisschen anstrengend, jedes Mal ein Nginx neu zu bauen, wenn ich dann ein neues Modul reinpacken will. Weil es gibt ja schon so coole Module für Nginx, gerade was auch so Websocket-Tunneling und so Geschichten angeht.
Mod hört sich ja jetzt so ein bisschen an wie Modul.
Das ist ein Modul. Das Problem ist bloß, es musst du reinkompilieren.
Dann ist es kein Modul. Ja. Dann ist es Teil vom Core.
Ja gut, aber
normalerweise. Das hat bei Linux auch schon mal funktioniert. Du lädst die Module und du musst nicht alles neu kompilieren.
Ja,
nee. Das
aber eigentlich
so wie Nginx, wo du auch selbst die VCLs werden kompiliert. Da ist alles immer C, weil sie nicht schnell sein.
Warnisch.
Ja, das könnte ja auch quasi vorher gemacht werden. Es muss ja nicht schon quasi einmal.
Bei Nginx ist es halt de facto momentan so, wenn du da irgendwie so Third-Party-Module nachlädst, dann kannst du die nicht direkt nachladen, sondern du musst halt deinen Webserver neu bauen.
Ja, das ist doch einfach super fair.
Macht ja auch Passenger im Normalfall. Der lädt dir, der sagt dann auch so, hast du schon einen Nginx? Besser ist, wenn ich es eigentlich mache. Und dann lädt er den runter und kompiliert sich selber da rein.
Jedenfalls, das finde ich blöd, das sollte, das prangere ich an.
Ja, zu Recht. Okay,
dann prangern wir die Mod PageSpeed Version für Nginx an, obwohl sie ja eigentlich ganz cool ist.
Eigentlich ganz cool, aber man muss es neu kompilieren.
Ich finde PageSpeed cool und ich finde Nginx cool, aber das mit dem Modulsystem, das sollten sie sich nochmal überlegen, weil das ist halt de facto momentan nicht vorhanden.
Hm. Richtig.
Naja. Gute Sache.
Kann ja noch kommen.
Was so ein kleines Mimi im Voraus.
Mimi voraus. Was heute auch noch erschienen ist, ist OwnCloud 4.5. Habe ich mal aber kurz installiert. Installation klappt. Ja, was soll auch groß sein, ja.
Ist ja auch nicht
viel. Ein paar neue Features. Was ich interessant finde, ist irgendwie, sie können jetzt Amazon S3, Dropbox und sowas alles einbinden. Du kannst dann irgendwie beim Hochladen auswählen, wo es hin soll. Und wenn dein eigener Server irgendwie nicht genug
Speicher hat. Aber die können das nicht vereinigen quasi in einen großen Storage. Oder?
Wie?
Also stell dir vor, du hast irgendwie ein S3 und du hast ein Dropbox, du hast ein Google und du hast
Swift. Ja, du siehst es dann in einem Interface.
Ja, du siehst es in einem Interface, aber ich möchte es gerne als eine große Plattform.
Also quasi CheeseFS.
Genau, quasi CheeseFS.
Ja, wir brauchen CheeseFS auf jeden Fall.
CheeseFS, aber übers Web quasi.
Ja, CheeseFS, das ist ja dann fertig, das kann dann alles.
Ja, also eigentlich ist es ja Tahoe Love, es macht schon das Richtige, bloß das ist halt so kreblich mit den Sachen einbinden immer. Das
richtig.
Ist
Pain. Und es heißt halt nicht CheeseFS.
Richtig.
Ja.
Ich meine, kannst du aber umnennen. Das ist so einfach.
Ja, auf jeden Fall. OwnCloud hat ein paar ganz coole neue Sachen irgendwie. Sie haben
Versionierung, wie machen die das?
So wie alle anderen wahrscheinlich mit ja. Git oder so.
Keine ja, sie benutzen tatsächlich eine Git-Implementierung in PHP, die sie als Library da.
Kann nur gut sein.
Mhm.
Kann
das hört sich nur
gut sein. Ja, und haben irgendwie neuen Image Impress Presentation Player. Da kannst du irgendwie
Impress
so.
Impress.js.
Ja, Impress.js ist dieser Prezi-Klon in JavaScript.
Genau, der ist jetzt irgendwie eingebaut. Ja,
ist optisch gesehen schön, ist aber im Authoring, habe ich das mal ausprobiert, ist im Authoring relativ anstrengend. Können wir irgendwann ja mal über Präsentationstools reden.
Das wäre mal gut. Ja.
Dieses Ding, das habe ich schon ein paar Mal gesehen.
Ja. Kann man mal als nächstes oder übernächstes Thema machen.
Ja, also ich habe mir da mal, ich baue ja jedes Mal, wie ich eine Präsentation baue, ein Präsentationstool dazu mit WebSockets und Shit. Da können wir mal drüber reden.
If you wanna bake an apple pie from scratch?
Ja.
Das.
Sonst noch was Neues? Also es gibt jetzt irgendwie bei OwnCloud, was war das? Irgendwie schneller Upload und
ach so, Big File, Chunking.
Genau.
Monkey. Chunky.
Dass es nicht irgendwie abbricht oder wenn es abbricht, irgendwie, dass er resumen kann oder keine Ahnung.
Das heißt, er kann auch mehr als 2 GB groß hochladen jetzt.
Ja. Dafür müsste es ja aber dann PHP irgendwie so viel Upload noch einräumen, glaube ich, ne?
Naja,
aber
gut, so wieso,
wenn das chunkt? Upload,
wenn das chunkt jedes Mal?
Ich glaube,
das explodiert.
Es geht sicher irgendwie.
Bestimmt.
Also auf jeden Fall geht es ja darum, große Files irgendwie hochzuladen, weil es irgendwie über PHP ja scheiße ist, wissen wir ja. Und wahrscheinlich machen die da jetzt irgendwelche Magic im Hintergrund, dass es besser tut.
Ja, solange sie es nicht selber gebaut haben, sondern nur was eingebunden hat, was richtig gemacht ist, ja.
Einfach mal das Richtige machen.
Weiß ich nicht. Und einen Videoplayer haben sie jetzt auch noch irgendwie drin. Und verbessertes LDAP Admin-Management
Döns. Ich warte immer noch drauf, dass sie diesen JavaScript virtuelle Maschinen Linux-Dingens einbauen, dass ich quasi in OwnCloud einen Linux-Server betreiben kann, der OwnCloud installiert hat. Aber das ist nicht mein
persönlicher Vorstellung.
Richtig.
Yep. I heard you like OwnCloud.
Da kann man noch mehr einbauen,
Da geht immer einiges.
Na, also mir reicht ja schon, dass da irgendwie noch Kontakte, Synchronisation und Kalender und so, das bräuchte ich alles gar nicht. Ja?
Kaffeemaschine.
Nee? Oh, das wäre super.
Auf jeden Fall.
Das wäre echt gut.
Oh. Apropos Kaffeemaschine. Ich wollte, ich habe mir überlegt, wie kann ich am besten Stats machen für Kaffeemaschinen, aber mir ist nichts Gutes eingefallen, weil die alle keinen Ethernet haben.
Ja. Da fängt es an den einfachsten Sachen
da
an.
Da hängt schon.
Scheiß Müll, ey.
Richtig. Apropos Scheiß Müll, Motorola ist auch ganz lustig. Da gab es ja irgendwann mal diese Android Upgrade Alliance, wo sie dann alle reingehen und sagen, ja, für jedes Handy gibt es 18 Monate lang mindestens Betriebssystem-Updates. Und was sie damit eigentlich gemeint haben ist...
Nein,
ja.
Was sie gemeint haben, für das teuerste Telefon gibt es 18 Monate.
Nee.
Auch nicht?
Nee. Oh, okay. Nein, das ist total lustig. Motorola, so ein Link zu einem CNET-Artikel, wo sie dann halt im Forum irgendwie bei sich bekannt gegeben haben, so, ach übrigens, wir schauen immer, nein. Und ja, dann gibt es jetzt einfach nicht mehr, was total lustig ist. Bedeutet, die haben dann irgendwann gesagt, für uns gibt es alle Updates. Und dann haben viele Leute gesagt, ja, dann kann ich jetzt eigentlich Motorola kaufen. Dann kaufen die Motorola und dann gibt es es einfach nicht mehr.
Ach, sogar das Flaggschiff wird nicht geupdatet.
Warum soll es doch dein Flaggschiff-Handy upgraden? Die können sich ja das neue Flaggschiff-Handy kaufen. Genau. Richtig, deswegen wie immer, wenn man Android kauft, dann nur direkt von Google, weil alle anderen sind quasi, ich will nicht Verbrecher sagen, aber Verbrecher.
Börs sind sie auf jeden Fall.
Genau.
Oder also nicht von Google, sondern halt Nexus. Nexus-Gerät, egal wer es herstellt, weil dann sind sie dazu unendlich lange verpflichtet, ihr Telefon zu updaten.
Richtig, man kriegt Updates. Oder du kaufst dir einfach die neue Entertainment Weekly. Da musst du dir nämlich kein Smartphone mehr zusätzlich kaufen, sondern da
ist schon eins drin. Die hast du hoffentlich dabei.
Natürlich habe ich die nicht dabei.
Ah, oh Gott, Entertainment Weekly. Was ist das überhaupt für eine
Ding? Das ist eine US-Zeitung.
Ja, das habe ich was gedacht, aber was kommt da normalerweise?
Das ist so ein fieser Scheiß im Normalfall.
Okay, irgendein fieser Scheiß, so, aber ein Android-Handy
ist dabei. Keine Ahnung, Mark Zuckerberg heiratet eine Asiatin, alle Leute sind entsetzt und sowas.
Wieso entsetzt? Warum?
Keine Ahnung, weil die ganzen orthodoxen Juden das nicht gut finden, weil du nur über deine Mutter von der Geburt her Jüdin werden kannst.
Was?
Interessiert echt keinen. Warum fragt ihr mich eigentlich
so? Warum weißt du sowas?
Ich weiß sehr viele Dinge.
Aber warum weißt du genau das?
Weil ich mich über
orthodoxe Juden irgendwie
informiert habe. Da muss man auch mal historische Schuld, mein Herr. Ja, aber, da muss man Bescheid
wissen. Aber das ist doch gut, weil die sterben doch dann irgendwann aus, oder?
Mhm. Oh.
Also ich meine...
Das darfst du aber nicht sagen.
Also das Problem ist halt, die haben schon irgendwie 2000 Jahre geschafft.
Nee, das Krasse ist ja, dass du... du kannst auch konvertieren. Also offiziell geht es wohl zu konvertieren. Und das Krasse ist, wenn du konvertiert bist, dann hast du auch ein Anrecht, also als Angehörige des jüdischen Glaubens, hast du ein Anrecht auf eine Staatsbürgerschaft in Israel. Bedeutet, die können alle einfach sagen, ich bin jetzt Jude und gehen dann da rein und dann hat
es
auch.
Das heißt, das Problem ist, du verlierst automatisch deine Deutsche.
Wir reden... Ich bin sicher, dass wir da so ein Doppelabkommen haben. Da glaubst du ja nicht, dass dich da einer zwingen würde.
Nee, glaube ich nicht.
Also so lange war die CDU noch nicht an der Macht.
Du kannst nicht Deutscher sein und gleichzeitig Israeli. Das geht bestimmt nicht.
Jedenfalls.
Auf jeden Fall haben die in das Magazin ein Smartphone reingefrickelt, was eine ziemlich krasse Sache ist. Da haben sie irgendwie so eine etwas dickere Seite gehabt. Und
das ist sehr cool eigentlich.
Ja, ist eben also ein Smartphone so ohne das normale... das normale Case drumherum, sondern halt alles recht flach, irgendwie noch ein bisschen Kabel mit einem Akku, so zwischen zwei Seiten das Ganze gefrickelt. Und dann gab es da eben einen Bildschirm, auf dem dann irgendwie
Werbung,
irgendwas Werbung kam. Ich glaube, irgendein Trailer für irgendwelche Geschichten normalerweise lief. Und das Ganze 3G-Connectivity? War aber...
3G-Connectivity?
Richtig, die haben irgendwie auch eine T-Mobile 3G-Card, also das Ganze in den USA, reingebaut und dann konnten die da irgendwie, keine Ahnung.
Aber what the fuck, das ist ja super awesome.
Das ist schon ziemlich krass. Da merkst du halt auch, dass SIM-Karten echt ungefähr nichts kosten. Und
ja, dass ein fucking Android-Phone einfach nichts kostet.
Ja, und also nicht in allen war das drin, sondern sie haben 1000 Stück produziert.
Das ist so cool einfach.
Und dann kannst du da irgendwie Glück haben.
Gut, 1000 Stück ist aber nicht so unnötig viel.
Und du kriegst was von dem. Und dann natürlich hat es irgendwie Mashable, hat den Artikel gebracht, hat es irgendjemand rausgefunden, wo das Ding ist und da läuft Android auf dem Telefon.
Das ist das extra Bonus-Cool.
Und sie haben das irgendwie auseinandergefrickelt und das ist wohl das ABO Android-Phone. Keine Ahnung, so ein Sinn.
Abo.
Alte 3-Megapixel-Kamera und alles recht krepelig.
Aber es hat eine 3-Megapixel-Kamera.
Richtig.
Das ist ein Telefon einfach. So, okay, was machen wir? Es gibt diese neuen Smartphones. Was machen wir mit Werbung?
Richtig. Wir machen einfach in irgendein Entertainment Weekly Magazin, 1000 Stück.
Ich hoffe, dass sowas in Deutschland oder irgendwo in Europa auch mal kommt. Weil ich würde gerne eins kaufen. Einfach um es quasi
gekauft zu haben. Wäre doch was für die neue Auflage vom Yps.
Ja, richtig. Haben
wir uns genau, kaufen. Apropos die neue Auflage. Es gibt eine neue Auflage von
Yps. Ja, ich weiß, aber...
für irgendwie alte Leute.
Uhrzeit.
Ja, dann hast du halt keine Uhrzeitkrebse mehr, sondern irgendwie ein
Uhrzeit-Android. So ein 1,5, damit man einfach mal gar nichts mehr anfangen kann.
Ja, richtig. Ruckelt ein bisschen, aber...
das war schon so.
Richtig. Ist auch...
Uhrzeit-Android.
Ihr müsst auch aufpassen, standardmäßig wird alles, was ihr eingibt, eine Shell ausgeführt. Tut uns leid.
Aber ja, genau, nur, wenn ihr es in die Textfelder eingibt.
Ja, genau. Du bekommst dann halt irgendwie eine Android 1.1 und dann kannst du da halt irgendwie... Oh, ich route das jetzt mal. Telnet-D.
Genau. Ups, jetzt habe ich in diese E-Mail Telnet-D geschrieben.
Ups, jetzt habe ich eine Root-Shell. Ja. Was machen wir denn damit?
Okay. Ausrasten.
Okay. Das nächste klingt ziemlich gut. Edis.at, wo ich auch irgendeinen VPN habe.
Oh ja, das habe ich auch. Das finde ich ziemlich
gut. Raspberry Pi Free Colocation Service.
Ja. Das ist schick.
What?
Aber, ja, worum geht's? Dass mir ein Raspberry Pi halt schon wieder zu...
Ja, du kannst denen, also in Edis AT ist irgend so ein, ich glaube, original österreichischer V-Server-Anbieter, der auch total billige V-Server hat,
echt überall billige, auf der Welt. Die haben super billige V-Server.
Genau, so kriegst du auch irgendwie in, keine Ahnung, in Schweden, in Thailand, in USA, Russland, sonst wo. Also sie haben unendlich viele und sind auch echt ganz, ganz nett drauf eigentlich. Und du kannst denen einen Raspberry Pi wohl schicken? Warum sage ich das eigentlich? Du hast es doch reingemacht.
Nee, nee, erzähl weiter. Ich finde es auch gut, dass du es auch kennst, weil ich habe die anderen restlichen News auch noch.
Genau, du nimmst dann eben einen Raspberry Pi mit Ethernet, schickst es denen und
die stellen das irgendwo hin. Und, die co-locaten das.
Genau, die sagen dann irgendwie, hier statische IP, stell mal die ein und die co-locaten das für dich.
Für was kostet's?
Nothing.
Nichts?
Nichts?
Es ist free. Das ist ja gerade das Awesome.
Was?
Und das Coole ist halt, also
nicht, hat, nicht mal Traffic?
Wahrscheinlich nein, sagen du hast 100 sie, was, Gigabyte. Welcher Raspberry Pi denn? Wir haben doch gar keinen
bekommen. Nee, also die Sache ist, dass
100 Gig Traffic, 100 Mbit Uplink.
Ja, das, die Sache ist halt, dass Edis relativ groß sind und dass die Raspberry Pis einchecken, ist so unwahrscheinlich.
Ja, die haben dann eben so alte Krepel-Server und die Dinger brauchen eh kaum Strom, von daher die 10 Leute, die das denen wirklich schicken werden.
Genau.
Aber da kriegst du auf jeden Fall so einen total underpowered, keine Ahnung.
Sollen wir es mal ausprobieren?
Ich bräuchte mal einen.
Was, ein Raspberry?
Dann würde ich es machen, ja.
Dann würdest du direkt verschicken? Ich habe tatsächlich einen verkauft erst letztens.
Ja, also sie sagen halt auch, please do not use USB-HDDs or extra large size USB-Sticks. Also sie wollen nicht, dass du da irgendwie den 128 Gig USB-Stick ranhängst und dann irgendwie eine FTP baust oder so.
Ich habe das jetzt ganz anders interpretiert. Ich habe das mit extra large size in Form von Größe, also in Form von Volumen.
Das könnte natürlich auch sein, aber...
ja, aber ich habe eher gedacht, dass die Dinger halt so nah bei
wahrscheinlich hast du damit sogar ein bisschen mehr recht als ich. Wie groß werden denn USB-Sticks heutzutage?
Also ich habe so, so ein ganz
64, 64 ist eine gute Zahl gerade.
Ja, und 128 aber, und die sind ja irgendwie nur 3 mm hoch
Gig
oder so.
Und mehr,
also du
256 Gig, wow, für okay, 390 Euro. Das
ist ja, aber du kriegst diese 3 mm oder keine Ahnung, hohen, mal,
ich hab,
da kriegst du auch schon 64
also,
Gig.
Also was man relativ leicht machen kann, du nimmst so einen Micro-USB-Card-Reader quasi.
Ja,
und stopfst dann da 64 GB Micro-USB.
Also 128 GB-Stick bekommst du für 70 Euro so grob.
Obwohl diese Micro-SD sind ja noch relativ lahm.
Ja, aber wenn du Class 10 nimmst, dann geht das schon wieder.
Ja, auf jeden Fall könntest du dir dann irgendwie einen Internet-Server mit 100 Mbit und 100 GB Traffic und einem USB-Stick als Speicher bauen lassen.
Also das Interessante, also es sieht halt aus, die Beschreibung, what you need, das hört sich so an wie irgendein einer hat dann bei Edis gesagt, okay, wir machen mal einfach was Cooles. Und irgendein Manager hat aus Versehen Ja gesagt. Und dann so, oh shit, wir machen einfach eine Webseite und dann können die Leute ihr Zeug hochschicken. Und wir sind einfach cool genug, dass wir das machen, weil der Manager aus Versehen Ja gesagt hat.
Genau. Und ich meine, die brauchen ja auch echt nicht mehr als nur einen USB-Hub und einen Ethernet-Kabel.
Genau.
Und dann hat sich's. Und dann können die da irgendwie, haben sie wahrscheinlich einfach 50 USB-Hubs gekauft und können da jetzt irgendwie problemlos
Unmengen an Raspberry Pis. Und das, die Sache ist halt, wenn sie noch mehr Raspberry Pis geschickt bekommen, dann machen sie einfach noch einen USB-Hub dazu.
Ja, mehr USB-Hubs. Sie sagen irgendwie for an infinite period. Also die schicken das dir nicht nach einer Woche wieder, aber du musst irgendwie 5 Euro sogar nur zahlen innerhalb von Europa für das
Rücksenden. Fürs Zurücksenden. Fürs Hinsenden musst du selber bezahlen.
Richtig. Aber das ist ja Österreich, also
ist ja quasi Deutschland. Ausland, ja.
So, du fährst kurz hin.
Also, richtig. Wegen kleinen USB-Stick, ich habe hier so
einen komischen... Ja, aber es gibt noch... Aber
also, ich habe tatsächlich...
Die gibt es, glaube ich, bis
64 Gigabyte. Ja, es gibt noch welche, Gigabyte. Die sind noch kleiner.
Nee, also ich meine die, die so... Quasi
vielleicht die hält gerade einen kleinen USB-Stick.
Ja, hoch. Das ist so ein Super Talent, irgendwas USB-Stick, ja, die kennt man, glaube ich.
Ja, die sind aber auch
mehr. Aber es ist eigentlich eine recht nette Sache. Hätte ich einen Raspberry Pi, weil ich würde wahrscheinlich eh nichts mehr machen, da hinschicken, dann kannst du da
co-locaten.
Macht halt echt auch keinen Sinn, weil du ganz normal das, jeden. Du kannst ja auch
einen die Sache ist halt für
VPN bei den KVM, Linux-Server, V-Server bei denen kaufen, da zahlst du dann irgendwie 2 Euro pro Monat und dann kannst du das Ding einfach jahrelang da stehen lassen. Ja,
genau.
Und bist immer noch billiger wie ein Raspberry Pi. Und
ja, aber ich meine, ich finde es trotzdem cool.
Ist eine coole Sache. Und ist auch ein cooles Unternehmen, muss
man
sagen.
Ja, genau.
So die waren ein bisschen frickelig am Anfang. Die Bestellung war irgendwie so ein, Gott, wie hieß denn das? WHCMS, WCMSHM. So dieses Übliche, was jeder VPS-Provider normalerweise hat. Und dann haben sie aber irgendwie selber sich noch ein Control-Panel gebaut und die so eine Zeit lang halbwegs parallel laufen lassen. Und
halb parallel ist nicht gut.
Auf jeden Fall, Edis ist cool. Günstig, eigentlich ganz gut alles, performancemäßig ganz nett. Und die
so ein Raspberry Pi hat 256, oder?
RAM, ja.
Weil das ist ja eigentlich das, worauf du dann eigentlich nur schaust, wenn du einen Virtual-Server kaufst. Je mehr RAM, desto mehr.
Ja, oder du kannst halt das VPN-Kiste missbrauchen, weil du mit diesem Ding halt einen echten Kernel, also kein so ein, normalerweise kannst du es ja auf Xen und auf, was war es, KVM das gut machen, aber OpenVPN, OpenVZ brauchst du dann halt die Tuntab-Geschichten.
Ja. Ja.
Und PopTop, also hier PWTP geht dann eh nie so richtig, wenn du es einfach willst.
Ja, also OpenVZ kann ich eben niemals empfehlen.
Weil nur weil es unsicher ist, ist ja egal, aber das geht zumindest.
Ja, OpenVZ, da muss halt dann dein Provider die Module fest in den Kernel einkompilieren. Ja.
Das ist halt auch das ist scheiße. Und es ist halt immer derselbe Kernel, die müssen den Kernel updaten. Mhm. Und
also wenn ihr euch virtuelle Server irgendwo holt, dann passt einfach auf, dass ihr KVM oder Xen nehmt.
Ja,
mittlerweile einfach KVM.
Gut, so ganz billig Scheiß, da kannst du OpenVZ nehmen, die sind immer noch irgendwie 1-2 Euro billiger und du kannst.
Ja, die sind 1-2 Euro billiger, aber das wirst du danach irgendwann bereuen, weil du sagst, was?
Du kannst halt keine Kernel-Gekrepel machen, aber du kannst zum Beispiel welche Bots drauflaufen lassen oder irgendwelche.
Ja, es kommt da auch auf den Provider an, ob die irgendwie flexibel sind und öfter mal updaten oder ob das irgendwie so einmal hingestellt und dann leck mich am Arm.
Das Gute ist, an den Nicht-OpenVZ-Geschichten, die werden normalerweise nicht so hart oversubscribed. OpenVZ kannst du halt sagen, hier, ich habe 10 Leute, die haben jeder einen Gigabyte, aber insgesamt hat der Server halt nur 8 Gigabyte.
Ja, genau.
Das krepeln sich dann.
Vor allem hast du da halt zugesicherten Rahmen.
Genau.
Was relativ coole Sache ist.
Obwohl du da auch virtuell verteilen kannst.
Richtig. Die Sache ist eben, dass du bei OpenVZ dann halt teilweise auch Burstrum kriegst, wo sie sagen, ja, eigentlich hast du einen Gigabyte, aber du kannst auch mal 2 benutzen.
Ja, aber ich frage mich halt immer, wie das anständig funktionieren soll. Okay, du hast irgendwann mal verbraucht dein Server zu viel RAM und dann kriegt er mehr RAM und dann hat er immer noch zu viel RAM und dann kriegt er keinen RAM mehr und dann explodiert es.
Ja, dann ohmt er irgendwann mal halt. Hast du Out-of-Memory und das Pech.
Das ist aber nicht cool.
Ja. Oder er swappt.
Also ich frage mich halt echt, wie das anständig funktionieren kann. Weil
ich habe massenweise OpenVZ.
Ja, klar, aber die Sache ist halt, also das mit dem Burst-RAM, das verstehe ich halt
nicht. Ist halt so wie, keine Ahnung, DSL, wo sie dann auch nicht jeder gleichzeitig mit 100 Mbit runterladen kann.
Ja, bei DSL kann ich es ja verstehen, weil dann hast du Gigabit einfach langsamer. Aber wenn du irgendwie kein RAM mehr hast, anstatt dass du davor RAM hattest, dann explodiert es.
Ja, dann kann der Malloc halt
swappen oder so.
Dann kommt stell dir vor, dass du dann auf einmal kein RAM mehr, also hast deinen ganzen Burst RAM verbraucht und dann sagst du, okay, du hast kein Burst RAM mehr und dann fliegt dir dein kompletter RAM weg.
Oder ja, dann kommt der Linux-Ohm-Killer vorbei und killt irgendwas, was er denkt, was doof aussieht.
Das
so.
Ist nicht
du fliegst raus.
So, dieser eine Prozess, der tatsächlich den ganzen RAM braucht.
Ja. Normalerweise den Apache, zack aus, bumm.
Genau, killt halt nicht SSH, weil er oft nett ist. Manchmal ist er auch nicht nett, dann killt einfach SSH.
Ja, oder init halt, weil das sieht ja auch bei euch so aus. Das hat diese ganzen bösen Prozesse unter sich.
Init, du alter Forker, boom, weg. Ja, auf jeden Fall Colocation. Hier, Mekfu, mehr. Du. Ja,
Famous and old photographers.
Ach so, genau, famous old photographs restored in color. Also ich habe ja von Marc jetzt mir schon sagen lassen, da gibt es so ein Subreddit zu. Wo quasi dann alte Bilder so restauriert werden, dass sie irgendwie cool und bunt aussehen. Und ich finde, es sieht schon echt abgefahren gut aus. Also als ob es tatsächlich so sein könnte. Genau, ihr könnt einfach draufdrücken und die Sachen euch anschauen, damit ihr nicht von mir quasi cool gesagt bekommt, wie Fotos aussehen.
Genau, es ist halt irgendwie so Einstein, Che Guevara, komischer Asiate, der sich verbrennt.
Charles Chaplin, oh Gottes Willen.
Ja. Hitchcock. Wobei ich finde, die sehen alle extrem schlecht und nicht lifelike aus. Das ist so HDR-mäßig. Also für mich sehen die alle so aus wie irgendwie Computeranimationen.
Ein paar sehen gut aus, ein paar sehen ein bisschen.
Also das zweite mit dem mit dem Mönch, der sich quasi selber anzündet, das finde ich
sehr gut. Das sieht sehr gut aus, aber alles andere sieht für mich aus wie eine
CGI.
Das Frithjof Nansen.
Frithjof Nansen.
Ist es Frithjof Nansen?
Ja, ja.
Vielleicht ist dann zum Schluss nochmal Instagram drüber und dann sieht
es
so aus.
Genau, wahrscheinlich ist es. Oh Gott, das ist die alternative Instagram-Rück-Coloration-Service-Dingens. Das wäre ja nicht mal geil.
Was?
automatisierte No-Filter-Generierung von Instagram. Jedes Mal, wenn einer irgendeinen Effekt drüber macht, hast
gibt's
du
eine doch Website, schon.
Die sich umdreht.
Das schon? Gibt's doch schon. Da, also, ich habe es auf jeden Fall irgendwie vor einer Zeit mal gehört, dass. Instagram Undo.
Wirklich?
Krass.
Instagram. Normalize hieß es, genau. Undoing auf Instagram.
Total gut.
Ich kann es einfach hiermit verlinken.
Kam schon mal jemand auf die Idee.
Genau.
Ja. Und, aber man kriegt halt nicht alles weg, weil er auch ab und zu tatsächlich Informationen verliert bei diesem Instagrammen. Aber das macht es wohl schon ganz anständig.
Richtig.
So, wo haben wir das?
Das ist einfach mal das Nächste, weil der Pleiti und Ingo, die müssen früher weg als sonst. Ja, dann reden wir einfach mal über die Untertasse, die fliegende, die Air Force D klassifiziert hat.
Ja. Und zwar
das ist nicht mehr geheim.
Genau, ist nicht mehr geheim. Wahrscheinlich hat es auch nie funktioniert, aber das ist ja was ganz anderes.
Die haben eine gebaut oder was
meinst du? Die haben keine gebaut.
Das ist jetzt 60
Jahre her, oder? Die haben, genau. Also ja. Die haben keine gebaut, sondern die haben eine spezifiziert quasi.
So wie die, also wenn mal was vorbeikommt, dann würde das so aussehen.
Sieht genau. Ein bisschen aus wie die Reichsflugscheiben aus
Iron Sky. Ich glaube, das sind die.
Okay, Amerikaner klauen Reichsflugscheiben.
Und also die, auf jeden Fall die Dings, die Dokumente dazu. Mhm. Und da haben dann alles Englisch geschrieben natürlich, damit es nicht mehr auffällt. Und die Hakenkreuze alle weggemacht.
Richtig.
Mhm. Genau, und es soll bis zu, also über, ja. Überschallgeschwindigkeit fliegen. Und,
Supersonic.
Interessant.
Und das ist schon interessant, weil das Ding sieht halt echt irgendwie nicht so aus, als würde es das machen.
Ja. Es ist Supersonic.
Supersonic.
Richtig.
Genau, und es soll irgendwie fliegen, indem sich das äußere, der äußere Teil irgendwie dreht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann hast du so komische, an der Seite so kleine Klappen, die dann quasi machen, dass es nach vorne kippt und dann irgendwie weiterfliegt.
Genau, mehr Klappen. Dass es das Universum um sich rumdreht.
Genau, ja. Einfach mal mehr Klappen für alle, würde ich sagen.
Jedenfalls, ich finde, das sieht cool aus und irgendeiner soll es jetzt bauen, wo es declassified ist.
Richtig. Ingo. Als Teil der Oberschicht liest du ja, habe ich gehört.
Achso, ja, natürlich.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nicht?
Lesen.
Nee, lesen ist nur was für alte Leute. Es gibt einen neuen Kindle. Mhm. Kindle White Paper.
Paper White
heißt der.
Kindle White Paper, da kannst du nicht Kindle White Paper. Das ist der langweiligste Kindle der Welt.
Genau, das Kindle White Paper, darauf kannst du nur White Papers lesen.
Fände ich cool. Ja. Warum auch nicht?
Ich würde es nicht kaufen, muss ich ja sagen. Würdest du
nicht kaufen?
Nee.
Genau, da musst du vorher überall deine E-Mail-Adresse angeben, dass du da
dass du die lesen kannst. Ja. Ey, ich finde es cool, wenn du dann nur White Paper drauf lesen kannst. Paperwhite, ja, irgendwie neu, 129 Euro, alles mehr Pixel, mehr Kontrast.
Hast du
Backlight?
Oder?
Nee, habe ich gerade gesehen und fand das irgendwie.
Da haben wir doch, schon drüber geredet. Schon.
Echt?
Ja. Ach, du bist so langsam.
Und,
Ingo, hörst du unsere Sendung nicht, wenn du nicht auch Gott. Nicht,
Nee, aber ich sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und
gibt's leider es gibt noch jetzt nicht in Deutschland.
Doch.
Seit wann?
Ja. Das denkst du, warum ich heute drüber rede?
Ah, okay.
Das gehst auf die Amazon
Shop-Seite. Kannst du mal direkt Affiliates dran.
Die neue, den Fire also, HD gibt's ja auch jetzt.
Kannst du kaufen, also jetzt erst vorbestellen, am 22. November kommt er raus. Und ab Ende Oktober gibt's auch diese Ausleihbibliothek Amazon.
Auch für Prime-Kunden?
Ja, für Prime-Kunden.
Oh, auch für die alten
Ja, Amazon. Die Studenten sind ja eher alle Prime.
Oh, da fällt aber mir noch ein weiterer eventuell Pick
nicht. Ein. Das war bei den USA so, dass die Studenten zum Beispiel auch irgendwie dieses Amazon... Die
bezahlen zu wenig.
Diese TV-Serien und Filme nicht irgendwie da bekommen also haben.
Steht jetzt hier nicht, hier steht, mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft können Kindle-Besitzer jeden Monat kostenlos, ohne Rückgabefristen und Wartezeiten, E-Books ausleihen. Davon sind auch irgendwie 9.000 irgendwie in Deutsch.
Über 9.000.
Und du kannst, das wird.
Nee, 8500, sorry.
Egal.
Es wird unter 9000.
Oh. Es wird von der Seite irgendwie angeleuchtet, das Display, oder wie war das?
Ja, er leuchtet dich nicht an, der leuchtet die Seite an, die Seite reflektiert das Licht dann quasi auf dich.
Genau, das sind quasi kleine LEDs in der Seite drin, die dann quasi das Display beleuchten, wie wenn es normalerweise vom Sonnenlicht bestrahlt wird. Also es wird so von der Seite reingeleuchtet.
Ja. Ich weiß ja nicht, ob das so großartig
also einen
Unterschied macht.
Also bei meiner.
Was?
So?
Ob du jetzt direkt angestrahlt wirst oder ob das einmal auf diesem weißen Ding abbaut und dir dann ins Gesicht fliegt.
Es wird weniger
Strom verbrauchen. Es wird gestreut oder was?
Anders kriegst du es wahrscheinlich nicht ordentlich da rein, oder?
Jeder fucking Monitor ist
doch ja, aber das ist ja E-Paper, das kannst du nicht einfach von hinten beleuchten.
Ja, du kannst dich durchstrahlen, klar. Ja. Aber deswegen frage ich mich auch, was soll da jetzt so, ich meine, es geht halt nicht anders.
Hier Nanoprägung, das ist eine lichtführende Glasfaserplatte mit Nanoprägung drin und die macht es richtiger.
Ja.
Guck einfach ein bisschen tiefer und da steht es.
Ja, aber es ist toll. Ich weiß gar nicht, was da so. Miracles. Es hat halt jetzt Licht.
Ja, das ist.
Jemand Lust, sich den zu bestellen? Also ich meine.
Also ich habe halt noch einen und ich habe irgendwie jetzt gerade keinen Use Case.
Ja, ich habe meinen nie benutzt.
Das Ding ist, ich benutze meinen eigentlich sehr viel, aber ich habe jetzt keine große Verwendung für diese Hintergrundbeleuchtung, weil ich eh normalerweise in Räumen lese, die okay beleuchtet sind. Und
auf dem iPad.
So höhere Auflösung bringt mir jetzt bei meinen normalen Papers oder irgendwelchen Blogposts oder irgendwelchen Artikeln, die ich auf dem Kindle lese, auch nicht so großartig viel.
Also es hat ein cooles neues Feature, es nennt sich Time to Read. Ja. Und das rechnet quasi zusammen, wie lange du noch für dein Kapitel brauchst mit der aktuellen Geschwindigkeit, wo du halt liest. Und das ist ziemlich cool.
Aber da haben wir überall schon drüber geredet.
Haben wir nicht, darüber haben wir nicht geredet.
Doch.
Time to Read haben wir nicht geredet.
Nicht?
Nicht.
weiß nicht.
Ist ganz so ganz wichtig, ganz sicher. Weil,
ganz sicher, gut.
Ist so. Ist okay. Muss man wissen.
Okay, more money.
Physik.
Physik.
Hier, Kickstarter war die Folge übrigens.
Kickstarter haben wir aber nicht über Time to Read geredet.
Ja, nur für
Also Ingo. Ich habe die gehört eigentlich.
Da steht neue Kindle Fire, neue Kindle Paperwhite.
Ich habe die auch geschnitten, also muss ich die auch, also halbwegs. Vielleicht habe
Wahrscheinlich
ich
hast du die Kindle-Sachen rausgeschnitten, jetzt kommt's raus.
Oh, wir wurden beschnitten.
Körperverletzung, glaube ich.
Körperverletzung ist
nein,
das.
Nein, nicht, wenn es religiös ist.
Aber das hast du ja nur aus Gehässigkeit gemacht.
Das hast du gemacht. Ihn beschnitten.
Ja.
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 Ich habe gedacht, wir wurden nicht beschnitten und dann doch.
Richtig, mehr Geld.
Das ist dann keine Körperverletzung, wenn ich es aus religiösen Gründen bei dem mache.
Aber, okay. Aber nur, weil die Kinder sich nicht entscheiden können dagegen, oder wie war das? Bei Kindern ist es okay, aber nicht, wenn du irgendwie erwachsen bist und sagst nein, oder?
Da weiß ich nicht.
Ich glaube, wir sollten echt weniger über Beschneidung reden.
Wir sollten weniger über so Religionssachen reden, weil wir haben über keine Ahnung.
Ich erinnere mich da noch an eine interessante Diskussion in der WG-Küche.
Richtig.
Ich sage nur vorperforierte Vorhaut.
Ja,
Marktlücke. Das lassen wir mal.
Genau.
Marktlücke.
Reden wir doch lieber über Webseiten, die AndroidHeadlines.com heißen und über Apple reden.
Nee, über Android. Nee, über Google.
Und ja, Apple.
Was? Und Apple.
Ja, was jetzt?
Aber eigentlich nur, weil sie gesagt haben,
das es geht auf jeden Fall um Geld.
Ist es ist ein Scheißartikel mit 4 Absätzen.
Ja, aber der hat hier darunter gleich Sachen, die du auch gerne lesen würdest. Zum Beispiel Cardochrome.
Super. Ja, auf jeden Fall haben Apple und Google irgendwie mehr Geld für Patente ausgegeben als für Research and Development.
Ja. Ist uncool, sollen sie lassen.
Ja, also, wobei es natürlich Schwachsinn ist, weil Google irgendwie Motorola gekauft hat, theoretisch auch wegen den Patenten. Und
ja.
Und Anwälte sind teurer als Ingenieure, von daher.
Ja, aber wie gesagt, eigentlich
ein guter Ingenieur wird auch irgendwie Patente auskriegen. Also
eigentlich sollte man ja mehr Ingenieure haben als Patentleute. Könnte man ja davon ausgehen. Und eigentlich ist es wichtiger, seine irgendwie Patentrechte zu.
Solange das Patentrecht nicht so ist, wie es ist, ist es
ja genau, nicht so. Das ist ja das Problem. Das Patentrecht ist böse.
Ja.
Und das sagt dieser Artikel indirekt aus.
Das wissen wir schon.
Ach so.
Deswegen.
Okay, dann überspringen,
trotzdem keiner.
Dann überspringen wir das einfach.
Reden wir doch einfach mal über was Sachen, das Pleidi will.
Das hört sich ein bisschen an wie eins von deinen Projekten.
Ja, so, nee, das ist keins von meinen Projekten. Es ist aber in Python implementiert. Ich habe es
also
selber nicht getestet, aber ich fand das mal ganz, ganz netten Hack. Das ist mir auf Twitter entgegengefallen, weil diverse Jabber-Clients, die können zwar SSL und TLS, beziehungsweise Start-TLS halt, aber die validieren keine Zertifikate.
Ja, Zertifikate
validieren. Und das ist einfach mal ein kleines Tool, was dir so eine XMPP-Session hijackt und du dann kannst halt mitlesen.
Also es hat irgendwie zwei Features quasi, wie sie es machen kann.
Ja.
Einmal es strippt es dir dein
genau, TLS komplett weg. Das strippt einmal Start-TLS raus, dass dann halt einfach der Server sagt, nö, mach kein TLS, Plaintext. Und das andere ist halt, wenn der Client kein TLS-Zertifikat verified, dass er dann halt einfach ein normales, irgendein Bogus-Zertifikat anbietet und dann halt damit spricht. Und
wie der macht das wirklich als Proxy, also er listen standardmäßig auf allen Adressen und auf dem Java-Port. Bedeutet, wenn du irgendjemand DNS poisonst und sagst, hallo, ich bin jetzt der Java-CCCDE.
Genau.
Und der Client ist nicht verifiziert oder nicht irgendwo was gespeichert hat, dann ja.
Und selbst wenn er das wahrscheinlich sagen würde, neues Zertifikat, würden die meisten wahrscheinlich
auch nicht kriegen. Also das Einfachste, wie man so Man in the Middle mit Telefon hinbekommt, ist eigentlich, wenn du einfach einen Access Point aufmachst und sagst Free Wi-Fi.
Ja, zum Beispiel.
Und dann bist du dazwischen, dann machst du ein bisschen IP-Tables, nämlich alles forwarden, was auf XMPP-Port kommt, an deine Kiste zuerst und die macht dann hoffentlich das Richtige. Und die sendet es wahrscheinlich auch weiter, also es sagt hier wahrscheinlich.
Ja, oder du machst halt irgendwie
Proxy halt.
Oder du machst halt irgendwie ARP-Cache-Poisoning oder DNS-Cache-Poisoning oder sonst was. Ja. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten.
Also, wie gesagt, für Telefon ist es echt ziemlich einfach.
Free Wi-Fi.
Free Wi-Fi. Free Wi-Fi. Ja. Ja. Oder, also, was ich da auch empfehlen kann, ist die AirCrackNG. Die haben nämlich ein AirBaseNG. Und das Ding kann nicht nur sagen Free Wi-Fi, sondern es sagt. Also die Clients fragen immer nach, weil sie ja so super intelligent sind, sie fragen nach,
gibt's denn
gerade diesen Access Point, wo ich letztes Mal war? Ja, das bin ich, connecte dich einfach zu mir. Cool. Und dann sagt er, ja, cool.
Hallo.
War das nicht ein Problem von Windows irgendwann mal? Konnte ich mich dran erinnern?
Das ist ein Problem von allen Geräten.
Ja. Ich weiß, dass es bei Windows so war für Ad-Hoc-Netze, dass die immer nach Ad-Hoc-Netzen gesucht
haben. Die fragen auch nach ihren,
normale.
Also sie fragen speziell zum Beispiel nach Hidden-Netzwerken. Also nach Hidden ist ziemlich einfach. Die fragen aber auch einfach so, und wenn einer halt sagt, oder wenn Access Point gerade sagt, okay, ich bin Default, und dann die ganzen Android und ich weiß nicht, Apple Phones machen das, glaube ich, auch, connecten sich.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube beim iPhone, da musst du sagen, dass er automatisch connected oder
nee, du musst du kannst es abschalten.
Also man kann es abschalten, dann war es
so rum. Ich kann mich gerade nicht mehr richtig erinnern. Weil eigentlich ist ja echt convenient, dass man sagt, okay, ich habe immer sofort Internet und ich muss nicht erst mich connecten. Ja, aber es ist halt auch super.
Ja, ansonsten kann man ja irgendwie im lokalen Netzwerk EtherCup oder sowas benutzen.
Mehr Internet einfach.
Ja. Internet. Also benutzt einfach keine Clients, die SSL-Zertifikate nicht.
Ja, das Problem ist halt, das weißt du doch
nicht. Geht nicht in irgendwelche Krepelnetze, die Free Wi-Fi heißen.
Das auch nicht.
Na, oder wenn er das schon macht, dann baut wenigstens VPN-Verbindung auf.
Genau, VPN mit eurem Telefon, wenn es funktioniert.
Richtig, oder nicht. Oder mit eurer Fritzbox zu Hause.
Genau,
mit eurer kann das sicher.
Ja, also euer Telefon an eure Fritzbox. Damit ihr ein richtig schön langsames Internet wieder habt.
Langsam.
Egal.
Lesefu. Lesefu ist mir letztens entgegengefallen, ist ein super cooles Wiki, und zwar webplatform.org. Und zwar ist es eine Dokumentationsplattform für Webtechnologie, die unter anderem kommt von W3C, von Adobe, von Facebook, von Google, von HP, von Microsoft, von Nokia, von Mozilla und von Opera.
Okay. Kommt die von denen oder haben die bloß gesagt, ja, macht uns halt mit drauf auf die Seite?
Nee, da kommt auch Dokumentation von denen. Also das ist auch so eine Art Community-Projekt. Du kannst da auch irgendwelche Artikel einsenden und dann reviewen die und stellen die ein. Aber du kannst halt im Endeffekt, du hast eine Anlaufstelle, wo du halt mal so komplett Webtechnologie abgedeckt hast, und das ist eigentlich auch ein cooles Wiki, ist, glaube ich, so wie es aussieht, ein Media-Wiki oder sowas.
Ja, aber es ist echt schlecht eigentlich. Also vom Content her, als ich das erste Mal geschaut habe, gab es keinen Content zum Audio-Tag von HTML, jetzt haben sie da schon ein bisschen mehr.
Das wächst halt jetzt auch noch, aber ich finde die Idee eigentlich schon mal gut, und sie schreiben auch oben drüber, ist jetzt momentan noch im Alpha-Status, und aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht hässlich, was wichtig ist.
Also es haben nicht alle Leute, die da unten stehen, irgendwie was mit Webplattformen reingebracht. Zum Beispiel AP hat bloß gehostet und die anderen haben halt ab und zu, hier steht
ja, Mozilla hat ja zum Beispiel sein Mozilla Developer Network, und Opera hat dann auch ihre Developer Section, Google ja eh.
Aber die haben nicht alle was zu diesem komischen Webplattform.org dazu gesteuert, direkt.
Ja, sie sind irgendwie beteiligt.
Sie sind halt irgendwie damit beteiligt.
Genau. Ich habe es jetzt auch noch nicht sehr, sehr intensiv genutzt. Ich finde es einfach nur eine gute Idee, und ich denke, das ist ein guter Anlaufpunkt oder könnte ein guter Anlaufpunkt werden, um mal so sich mit Webtechnologie auseinanderzusetzen.
Ja.
Ja. Gute Sache.
Sehr schön.
Gute Sache. Achso, und ich habe hier noch einen Blogpost von Paul Irish verlinkt. Das ist der Web Technology Evangelist von Google.
Avenger.
Ja. der schreibt auch, warum das toll ist. Kann man mal
lesen. Also muss es gut
Film. Ja. Avengers, total toll.
Ja, der war ganz nett.
Kann Hulk. Man lassen.
Smash.
Richtig.
Mark!
Nächste Pick kommt von mir. Ein Kollege von mir hat irgendwie so einen Vortrag gehalten, wie auf der PuppetConf 2012. Der Barry Jaspin, der irgendwie ein riesiges, saftiges Hirn hat und damals am MIT irgendwie Kerberos mitentwickelt hat, glaube ich. Was, Kerberos?
Ich glaube, es war Kerberos, ja.
Genau, auf jeden Fall macht er so coole
Sachen.
Der
ist schuld daran.
Der ist schuld daran. Der hat eine Präsentation gegeben, die er mit Moore präsentiert hat, was einer der coolsten Moves ist, die ich hier gesehen habe eigentlich.
Was?
Echt? Einfach, ja, slides.md, oder so, irgendwie geht mir PowerPoint so total auf den Sack, more slides.md, bomben, dann mit der Leertaste page der halt eine Seite weiter, und dann war's das. Okay. Kannst du mal das YouTube-Video anschauen, da siehst du Konsole.
Diese Freaks und Geeks auf dieser Welt.
Ja, nee, der ist richtig gut, also weiß total viel, präsentiert super, und der redet ein bisschen drüber, wie wir so gerade im Geschäft Continuous Integration und Deployment von Infrastruktur machen, also wie wir die ganzen Puppet-Geschichten testen, und erzählt so ein bisschen halt aus dem Nähkästchen und was wir alles tun, wie wir das machen. Eigentlich recht interessant, wenn man irgendwie wissen will, wie so große Web-Menschen das Ganze tun. Gute Sache, anhören, er ist lustig, freut euch.
Maximal.
Genau, dann habe ich so ein kürzeres Paper, Consistency Maintenance in Peer-to-Peer File Sharing Networks. Ist ein bisschen angestaubt, ist von 2002, ist aber trotzdem noch ganz nett, und da geht es halt um so einen Hybridansatz, wie man denn so in Read-Write-File-Sharing-Networks quasi dynamisch seine Verbindung verwaltet und die schlagen da halt so ein System vor, was hybrid pullt und pusht, je nachdem, was gerade Sinn macht. Und das kann man sich mal angucken, wenn man sich mit sowas beschäftigen will. Muss ich gerade darum. Ja. Empfehle ich das mal.
Okay. Coole Sache. Sehr coole Sache. Und ich habe gepickt einen Artikel auf businessweek.com, was gar nicht so oft passiert.
Aber es geht um Facebook.
Nicht nur um Facebook, es geht um diesen tollen Kerl, der Release Engineer ist. Der war Release Engineer bei VMware, der war Release Engineer bei Google und jetzt ist er bei Facebook. Und es geht so ein bisschen drüber, ja, von wegen ist er eigentlich echt so ein Job, der gar nicht so glamorous ist. Es ist halt das, was gemacht werden muss, und er ist da wohl echt gut und er redet so ein bisschen drüber, was er da so macht. Ist nicht sonderlich lang der Text. Es ist in Nachrichten-Internet 2.0 Style irgendwie auf 10% der Seite ist der Text und ringsrum ist irgendwie so Unmengen an Crap.
Das sieht so ein bisschen aus wie Google Plus am Anfang.
Richtig.
So, was machen wir mit der anderen Seite? Ja, wir können irgendwie Wookies.
Genau, machen. Auf jeden Fall hält man so ein bisschen Eindruck, wie das bei Facebook so läuft und er kann irgendwie einen Dislike-Button quasi auf alle Commits machen und sagen, fand ich scheiße und dann kommen die nicht raus. Ist lustig, sehr, sehr lustig und deswegen finde ich das gut.
Und es ist super businessy geschrieben, das heißt, jeder kann was damit anfangen.
Geht so. Einfach. Flighty, glaube ich.
Habe ich mal reingeschrieben, ging bei uns in der Firma über Mailinglisten und ist eigentlich, ich habe das mal oberflächlich überflogen und sieht eigentlich ganz gut aus. Und zwar PHP The Right Way. Und da ist einfach mal so ein bisschen erklärt, wie man denn mit der Sprache trotz
ihrer... Also wenn man mit der Sprache umgehen muss, wie man damit umgeht.
Genau, wie man damit umgehen muss, ohne irgendwie großartige Schmerzen zu haben.
Mhm. Und wie geht man damit um?
Man benutzt die neueste Version, man benutzt bestimmte Features nicht und benutzt halt nur die guten Sachen. Da ist halt auch noch erklärt, wie man sich sein Setup auf Mac, auf Windows aufsetzt. Ein Style Guide für Code ist hinterlegt und halt so mal ein bisschen die... Highlights, was so die Sprache an sich hergibt. Also das ist eigentlich schon ganz nett gemacht.
Ja. Und PHP hat einen Built-in-Webserver.
Ja, ist seit 5.4.
Oh, fuck, dann. Ich habe kein PHP installiert, dann hilft es mir wahrscheinlich nicht, oder?
Das ist
also ist halt so eher so...
Jede andere Programmiersprache.
Genau, so wie Webbrick für Ruby oder was, wie heißt denn das Ding in Python?
Python minus das M, Simple HTTP.
Genau, Simple HTTP-Server.
Oder HTTP.server in Python 3.
Ja. Diesen Guide, den kann man auch auf GitHub forken und Sachen hinzufügen und so weiter. Das ist alles ganz nett.
Ja, ist auch so, also ist auch noch Sachen drin wie Security, Testing, Service and Deployment.
Ja, genau. Und das ist im Endeffekt, im Hintergrund ist es einfach ein Jekyll-Projekt, was so ähnlich wie unsere Webseite auch halt als statische Seite generiert wird. Und da kann man auf GitHub auch forken und Pull-Requests schicken, wenn man da irgendwie was Neues hinzuschreiben will. Aber das ist, glaube ich, wenn man gezwungen ist, PHP zu machen oder das aus unerfindlichen Gründen unbedingt will, dann kann man da mal reingucken.
Richtig.
Ja.
Mein nächster Pick ist im Grunde ein Follow-up auf einen der schlechtesten High-Scalability-Com-Artikel, die ich je gelesen habe.
Das ist schon mal gut.
Der war richtig schlecht. Irgendwie Überschrift allein schon, LinkedIn moved from Rails to Node, 27 Servers cut in up to 20% faster.
War es nicht irgendwie 1000% schneller oder so?
Es ist der letzte Dreck eigentlich. Sie haben halt, also LinkedIn hat irgendwie mit irgendwas Performance-Probleme gehabt und sie hatten eine ganz normale Rails-Anwendung und haben dann irgendwie Sachen davon in Node.js umgeschrieben und sagen dann, ja, Node.js ist total viel besser. Und da hat jetzt mal der... Yikai Lan, nehme ich mal an. Weiß nicht, wahrscheinlich heißt er irgendwie so. Der hat damals bei LinkedIn gearbeitet und war irgendwie in so einem LinkedIn-Development-Team, die ganzen coolen Scheiß gemacht haben und auch irgendwie mit Ruby angefangen und so weiter. Und der redet einfach ein bisschen drüber, wann die dieses ganze Rails da angefangen haben und wie schwer das damals war, das zu deployen, weil es alles noch so frisch war. Und erwähnt dann auch so ein bisschen... ja, eigentlich war es nie gedacht, das aktuelle Rails-Setup irgendwie jahrelang noch irgendwie als Proxy für irgendwelches Zeug zu bauen. Und sie erklärt dann auch zum Beispiel so Sachen wie, ja, die sind jetzt auf V8 und die V8 vor allem ist schnell. Ist natürlich schneller als MRI, aber MRI ist Ruby 1.8. Das hat irgendwie dieses Jahr gibt es nicht mal mehr Sicherheitsupdate irgendwie in 2013. Es ist irgendwie out of service. Und die neue vor allem ist im Normalfall auch schon wesentlich schneller. Und der Hauptunterschied ist einfach, dass die mit Node.js Non-Blocking.io machen. Bedeutet, es ist nicht ein Programmiersprachenwechsel, sondern einfach ein Architekturwechsel.
Ja.
Denselben Scheiß hätten sie natürlich auch irgendwie in Ruby und Eventmaschinen machen können, weil es sind ja echt nur Web- und Datenbank-Requests.
Das heißt, aber davor haben sie einfach scheiß lange auf IO mal gewartet und konnten in der Zeit
nichts machen. Ja, also die sind von synchronem auf asynchronen IO umgestiegen.
Also ein Paradigmenwechsel.
Ja, genau. Und das hat halt wenig mit der Technologie zu tun, ob das jetzt Node oder Erlang oder sonst was ist.
Wahrscheinlich hat einmal Node.js in den Raum geworfen. Also, oh shit, das kann asynchrones IO.
Ja, und das ist eben echt, dass das bei
also das hatte ich mir tatsächlich auch gedacht. Ich habe es auch nicht weiterverfolgt, weil mir war es vollkommen egal.
Ich kann dir jetzt mal shameless Self-Plug. Sollte das jemand interessieren, ich habe da mal eine Bachelor-Thesis drüber geschrieben über so Sachen.
Cool.
Boah, also,
Alter. My God, der
wie gesagt.
Richtig, auf jeden Fall waren echt schlechte Artikel. Finde ich echt.
Und jetzt krass. Hat ihr IKI LAN.
Ja, der hat also gesagt, nee.
Not. Er hat quasi nochmal beschrieben, was du jetzt gerade gesagt hast.
Richtig, und da gab es auch. Er tut dann auch noch auf die Hacker News-Diskussion irgendwie verlinken, die dann auch darüber reden. Ich
und der hat auf XKCD verlinkt, das heißt, er muss gut sein.
Ja, und naja, komische Sache auf jeden Fall.
Ja, aber ich meine, es sind, also bei Hacker News sind eh super oft einfach so reißerische
Titles. Und in den Kommentaren steht es dann natürlich auch wieder drin, wo sie sagen, es ist echt nicht die Technologie, die das ausmacht, sondern deine Architektur. Irgendwie, wenn du nicht Number Crunching machst, ist es ziemlich egal, was für eine Programmiersprache du verwendest. Also das, dein Function Call Overhead macht da im Grunde gar nichts aus.
Ja.
Ja.
Richtig. Und das sieht man auch in dem nächsten Pick, den ich einfach mal hinten dranhänge. Das war ein ganz nett geschriebener Artikel. Load Testing Production Traffic with EMProxy. EMProxy ist eben ein Gem, das irgendwie auf Event Machine aufsetzt, also so asynchron IO und Ruby. Und was die machen ist, die tun einfach, normalerweise haben sie eben einen Varnish vor ihrem Nginx. Und was die dann einfach machen ist, die fahren diesen Proxy hoch, lassen den Proxy auf der einen Seite auf ihr Production-System zeigen und auf der anderen Seite auf ihr Testsystem, wo sie irgendwas testen wollen, so ein bisschen Load-Testing machen für ihren neuen Code. Und dann lassen sie Varnish eben in einem Reload auf den Proxy zeigen, statt direkt irgendwie auf den Nginx. Bedeutet, die haben quasi so einen, ja, wie soll man es denn nennen, T-Stück oder sowas, wenn du ein Kabel verlegst oder so, eingebaut. Und bedeutet, jeder Request, der reinkommt, geht jetzt nicht nur ans normale Production-System, das Ganze normalerweise verarbeitet, sondern wird auch noch gesplittet ans Testsystem. Und der EM-Proxy ist eben so schnell, dass es im Grunde keine Performance-Einbußen gibt. Und das ist eben eine ganz nette Art, dein neues Release mit den Produktionsdaten zu testen. Geht natürlich nur, wenn du jetzt keine irgendwie Facebook-artigen Traffic hast, sondern so, keine Ahnung, eine normale, gut gehende Web-Anwendung, dann kannst du da eventuell mal quasi so testen. Kannst du
live testen quasi.
Richtig.
Also mit echten Daten und nicht mit
echten Usern, weil im Normalfall ist es halt, du kriegst dieses Traffic-Pattern unglaublich schwer zusammengebaut, dass du echt einen Load-Test machen kannst. Und so kannst du halt echt einen Load-Test dir selber quasi aus dem Live-Traffic abschneiden. Netter Artikel eigentlich. Kann man lassen. Redos, Makefu.
Ah, Redos. Ich habe es mal wieder entdeckt. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, da gab es auch wieder so einen anderen Artikel, Denial of Service Zeugs. Redos ist Regular Expression Denial of Service. Hat mich wieder ein bisschen daran erinnert, dass es ja auch noch Leute gibt, die reguläre Ausdrücke als Input nehmen. Und wenn man das schon macht, dann sollte man darauf achten, dass man es nicht macht eigentlich.
Genau.
Eigentlich sollte man darauf achten, keine regulären Ausdrücke in seinen Input irgendwo unvalidiert zu lassen. Also das Problem ist, es hilft auch nicht, wenn du ihn validierst, den regulären Ausdruck, weil es halt regulärer Ausdruck. Aber worauf du achten solltest, ist, dass es reguläre Ausdrücke gibt, die sehr performance-intensiv sind. Nennen wir es so. Das heißt, wenn du als Außenstehender die Möglichkeit hast, deinen Input einzugeben und einen regulären Ausdruck, der da irgendwie in dieser Applikation validiert wird, dann hast du die Möglichkeit, das Backend und das, also das, was quasi diesen regulären Ausdruck parst und anwendet, lahmzulegen komplett. Und hier in dem Wikipedia-Artikel gibt es dazu so ein paar Beispiele, wie das genau funktioniert, und ganz unten in den Referenzen den OWASP-Artikel, der das dann quasi nochmal auf die Angreiferseite quasi bringt, und die haben auch irgendwie Graphen und anderes cooles Zeug, und es sieht interessant einfach.
Genau, also es ist halt so böse Rack-Access sind halt irgendwie Sachen, die total viele Sachen matchen könnten, die irgendwie Backtracking
genau.
Also aktivieren.
Genau, das Problem ist halt, dass du dann auf einmal für deinen gepassten Ausdruck hast du mehrere Wege quasi und du musst halt, um den richtigen Weg zu finden, brauchst du dann halt machst du halt Backtracking und musst halt deine Finite-State-Maschine erstmal komplett durchlaufen. Und das ist halt ressourcenintensiv, sagen wir so.
Genau, also das ist eine Möglichkeit für euren User, euren Server zu zwingen, recht viel CPU mit einem Request zu verbraten. Genau,
mit nur einem einzigen Request ist ja gerade so.
Und dann musst du auf einmal nicht mehr 1000 Requests abschicken, um deinen Server ein bisschen straucheln zu bringen, sondern reichen auch 10 mit diesem harten CPU-Rödelzeug halt.
Genau.
Und dann sind eure PHP-Procs auf einmal irgendwie alle voll und dann kotzt der Server euch nur noch zu.
Ja.
Richtig.
Redos. Sehr cool auf jeden Fall.
Richtig.
Der Pleite ist ja eigentlich nur da, um zu weinen.
Ich hab nur was zu weinen. Es ist Herbst, draußen ist grau, es ist nass, es ist kalt, es ist eklig. Aber eigentlich geht's um was anderes.
Nee, eigentlich verbrennst du dir an irgendwelchen HP-Druckern die Pfoten deswegen, weil es draußen so kalt ist, oder?
Ihr seht diese dazu komme ich nachher. Ja. Also ich habe zu einmal Mini, weil mein MacBook Pro, ich glaube, seit ich auf Mac OS X Lion abgegradet habe, also nicht jetzt Mountain Lion, sondern das Release davor, habe ich an meinem Arbeitslaptop, der normalerweise auf so einem Laptopstand auf dem Schreibtisch steht und einen zweiten Monitor dran habe, so durchschnittlich würde ich sagen, ein bis zweimal die Woche das Problem, dass der aus dem Standby nicht mehr richtig aufwacht.
Ja, ist ja auch fies, dass du den einfach aufwächst. Ja. Also ich meine, wenn er gerade
schläft, so, lass ihn schlafen. Einfach so morgens. Jenny, das Problem ist folgendes.
Mach ihn einfach ganz aus.
Genau, restarten.
Ja, aber dann
hat doch der hat doch eine SSD.
Try, turn it off and on again.
SSD. Ja gut, dann mach's nicht. Genau, der braucht nämlich irgendwie Ewigkeiten zum Booten.
Bau eine SSD ein.
Nee, das Problem ist, wenn ich den ins Sleep geschickt habe und dann wieder aufklappe, dann passiert es manchmal, dass einfach der Bildschirm schwarz bleibt, und zwar beide Bildschirme, die angeschlossen sind. Und das Einzige, was irgendwie hilft, ist dann ein Hard Reset. Das war's
schon. Einfach mal Hard Resetten.
Einfach mal Hard Resetten. Das nächste ist, mein scheiß, drecksblöder HP-Drucker hat mir die Flossen verbrannt.
Oh. Ja,
das ist echt eine Geschichte. Und zwar, was passiert ist, ich habe da dieses Paper, was ich vorhin empfohlen habe, gedruckt.
Ja, das hast du davon. Wenn du Sachen ausdruckst,
genau,
bestraft dich der Drucker dafür einfach.
Genau, ja. Und dann hat er halt einfach mal gepaperjammt und dann haben sich da irgendwie ein paar Seiten drin verfrickelt und dann habe ich reingefasst und habe die rausgezogen und dann war da noch eine drin, da habe ich nochmal reingefasst, habe rausgezogen und dann wollte ich gucken, ob noch eine drin ist, habe reingefasst und dann bin ich mit meinem Mittelfinger auf die Fixiereinheit gekommen und habe mir dermaßen den Finger verbrannt. Das ist jetzt so, da ist das jetzt ist halt echt eine Brandblase auf dem Finger. Jetzt kommt das eigentliche Mimimi.
Du hast ihn danach gleich aus dem Fenster geschmissen und brauchst jetzt einen neuen.
Nee, der wird ersetzt. Der wird definitiv ersetzt. Ein Drucker, der mich angreift, der druckt in seinem Leben nicht mehr. aber...
Du hast das letzte Mal gedruckt.
Genau, aber was mir aufgefallen ist,
dass du blöd warst und nicht der Drucker.
Nee, mit einer Brandblase auf dem Finger funktioniert das mit dem Multitouch-kapazitiven Trackpad nicht mehr so richtig. Das heißt, manchmal, wenn ich jetzt einen Zwei-Finger-Scroll mache, dann hängt das manchmal so ein bisschen, wenn ich da.
Das ist echt. Das ist so traurig.
Okay. Ja, erste Weltprobleme.
So eine Kohleschicht quasi darüber rödelt.
Nee, das ist ja, da ist ja Flüssigkeit drin.
Du könntest einfach Wurstpelle drüber ziehen, oder wie
genau, war Wurstpelle. Einfach zwei Würste.
Das waren keine Wurstpellets, das waren einfach tiefgefrorene Würstchen.
Oder Salamis, oder? Ja, waren das nicht so Mini-Salami-Teile?
Ja, Mini-Salamis oder irgendwelche Seidenwürstchen.
Ja, also einfach die Salami drum rumwickeln oder
Bacon. Einfach so Frühstücksbacon. Genau, einfach Frühstücksbacon. Habe ich sogar noch im Kühlschrank.
Genau, mach so. Apropos Drucker. Ich hatte letztens voll die gute Idee, was man so alles mit Data Mining machen kann. Nämlich, du kannst Achievements machen für Leute, die auf deiner Arbeit irgendwas ausdrucken. Weil diese HP-Teile haben ja dieses tolle Feature, dass du irgendwie rausbekommst, wer was druckt. Und dann kannst du quasi Statistiken drüber machen, wer am meisten druckt. Und der kriegt dann einfach die Lumberjack-Badge zum Beispiel, wenn er am meisten Papier verbrannt.
Das ist eine total gute Idee.
Ja, und es ist auch so einfach, weil es ja überall funktioniert und diese komischen Drucker diese ganzen Features bereitstellen.
Ja, und es gibt ja auch oft Drucker, die irgendwie Public IPs haben. Wenn irgendjemand zu viele hat, dann kannst du ja das komplette Internet scannen und eine Highscore machen.
Oh wer am meisten druckt.
Welche IP hat am meisten gelumberjackt?
Das Coolste ist ja bei diesen wenn du SNMP hast und SNMP Public, dann kriegst du nicht nur raus, was gedruckt wurde, also der Dateiname und welche, wie viele Seiten, sondern du kriegst auch raus, welcher User es gedruckt hat und mit welchem Tool.
Total gut.
Und da kannst du dann quasi voll die coolen Statistiken drüber fahren.
Wenn du irgendwann mal ein Tool schreibst, das das Ganze macht, kannst du das Lumberjacker nennen, aber mit so Web 2.0 Lumberjacker.
Genau, Lumberjacker.
Ungefähr so wie
Total gut.
Gefällt mir. Sehr cool. Also ich, wenn ich es mache, also wenn es nicht vor mir jemand macht und ich es dann einfach nur nehme, dann nenne ich es Lumberjacker. Vielleicht.
Lumberjacker. Macht so viel Sinn auf so viele Arten.
Auf 1000 Millionen Arten.
Richtig.
Pigs.
Schweinchen. Also Felix? ich fang nicht an, das ist der Make-Wurf Nummer 1.
Ja. Rockbox.
Rockbox. Gibt's und zwar
noch?
Ja. Krass. Und ich habe ja diesen
Oh Gott, sieht gleich aus.
Nee, also ich habe diesen Sansa iPod. Clip Plus. Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal irgendwie gepickt vom Jahr,
wo ich ihn gekauft habe. Ja, ich erinnere mich, dunkel.
Und irgendwann,
die Software war dir zu scheiße, deswegen hast du rausgebracht.
Nee, also tatsächlich war so, irgendjemand im Internet hat geschrieben, dass er das Teil benutzt für Backup-Aufnahmen für seine Interviews. Und der hat gemeint, das funktioniert nur mit Rockbox. Gut, ich habe gedacht, gut, ich werde niemals was machen, aber ich will trotzdem Rockbox. Und hab das installiert. Er schreibt quasi nur eine File auf dein, also er schreibt nur eine File und die machst du dann auf diesen, auf dieses Dateisystem drauf, er updatet es und es ist fertig und das ist echt cool. Also es hat echt erstaunlich gut funktioniert und der Akku hält tatsächlich das Doppelte oder so. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ja.
Hatte ich auch irgendwann mal drauf, aber ich weiß nicht mehr, auf was ich Rockbox gemacht habe.
Ich habe mir mal einen Player gekauft, um da Rockbox drauf zu machen und dann war das irgendwie eine neue Revision, auf der es nicht lief, da habe ich ihn zurückgeschickt.
Also das Coole ist, ich kann mit auf diesem super winzigen Display kann ich Snake spielen. Und das Coole ist, er hat so einen oberen gelben Balken und dann darunter so blaues und dann krepelt es einfach super ab, aber es ist awesome, weil es geht.
Gute Sache.
Und weil der Akku super viel länger hält, das ist eine ziemlich coole Sache.
Was unterstützt denn der für Audioformate?
Der unterstützt erstmal, also ich hoffe, dass er Opus unterstützt.
Na, Opus unterstützt er bestimmt noch nicht, zumindest, oder?
Mal gucken.
Nee.
Yes. Ja, im Normalfall haben die Dinge ja auch keine CPU, die das normalerweise erlauben würde.
Doch, LibOpus ist drin.
Bam!
Yesterday eingecheckt, Code Changes.
Das ist super awesome.
Codec, LibOpus, Zelt,
bla. Ja, ist eben die Frage, ob die Dinge das können, weil ich denke, so ein MP3-Player hat normalerweise keine allgemein gute CPU.
Also
so
doch, tatsächlich habe ich geschaut, das Teil, was ich habe, hat irgendwie 233 MHz.
Was aber für ein komplettes Audio? Also ich meine, geht schon, aber...
Also ich fand es auf jeden Fall...
Wir haben früher DFX-Filme auf so 233 MHz abgespielt.
Ja, Video ist ja auch Pillepalle-Audio.
Audio ist hardcore.
Da ist aber auch Audio mit drin.
Ja, aber Pillepalle-Audio.
Genau, also das, so also tatsächlich, so. Ich fand die Experience, dieses Teil zu flashen, ziemlich cool eigentlich, weil es hat voll funktioniert.
Ja.
Und das fand ich schon recht cool.
Ja, das ist immer so nett, wenn sie für deine Hardware schon vorkonfektioniert was haben, weil du musst dir nichts einstellen.
Genau.
Genau,
Und der Rest hat auch alles funktioniert. Ich habe bloß noch nicht rausgefunden, wie ich direkt zu den Podcasts komme, aber das ist bestimmt irgendwo diesen...
Also hier gibt es eine Liste von Codecs, die unterstützt werden. MPEG Audio, ORG, A/52, also was AC3 ist. AAC, HEAC, WMA, WMA Pro, Speaks, Kok.
Kok. So much
das ist der Pornobruder von ORG.
Schwarze Schaf in der Codec-Familie.
Ja, genau. Opus und Kork. es sind tatsächlich keine 233 MHz, sondern 24 MHz.
Ja, da geht nicht viel bei. Da musst du den Hardware-Chip haben.
Ich glaube, da reicht es wohl. Wahrscheinlich haben die auch so komische Hardware-Bonus-Magics. Also die haben zum Beispiel einen Chip für Radio. Radio haben sie einen Chip drin. Und dann haben sie irgendwie noch drei System-on-a-Chip-Dingsies, die irgendwie was machen.
Ja.
Aber ich habe keine Ahnung davon. Jedenfalls funktioniert es und es funktioniert echt gut.
Ja.
Coole Sache.
Morgan Freeman.
Ja, das ist ein Twitter-Account, der twittert so regelmäßig in ein paar Stunden Abständen eigentlich ganz nette Lebensweisheiten. Kann man sich mal angucken.
Mormon Freeman?
Morgan.
Morgan.
So, jetzt macht alles. Morgan Freeman.
Okay.
Der twittert so Sachen wie Pain makes you wiser, Fear makes you braver, Heartbreaks makes... Nee, andersrum. Egal.
Das finde ich jetzt aber blöd.
Würde ich total nicht subscriben.
Ich bin ganz dagegen.
Lustig, wenn man da morgens so ein bisschen jetzt im Herbst vom Rechner sitzt und dann liest mal sowas und denkt, ach.
Ich bin dagegen.
Ist ganz nett.
Ich bin auch dagegen.
Ich bin dagegen.
Okay. Ich schreibe das sogar.
Ich prangere das an.
Du
Was du nicht anprangerst, ist, glaube ich, Hoaxilla, kann es sein?
Hoaxilla prangere ich nicht an. Und zwar ab der 100. Sendung haben sie sich entschieden, ihr komische Pre-Show-Zeugs danach zu machen. Und es macht super viel Sinn, weil du hast bloß noch irgendwie 30 Sekunden Pre-Show, was du davor halt irgendwie 5 Minuten oder so hattest. Das heißt, du musst nichts mehr skippen.
Das ist gut.
Und das ist echt eine coole Sache. Und ich dafür kriegen sie von mir auf jeden Fall ein Plus 1. Mindestens. Und ja, die Themen sind ja eh immer noch ganz gut und kann man auf jeden Fall mal sich antun, weil es ist lustig und sie sind, haben ihren Vorspann hinten.
Und Ingo geht fremd.
Ich gehe fremd, ja, immer doch. Genau, Audio Ponies.
Audio Bronies sind.
Ich bin ja nicht so ein Pony-Freund, aber okay. Jedenfalls.
Ich habe gehört, die sind lecker.
Ponys?
Lecker.
Die sind zart.
Pferdesalami?
Ja.
Okay.
Und Ponys sind halt extra zart quasi.
Bestimmt, auf jeden Fall.
Was ist denn die Strömung?
Ist ein neuer Podcast, der jetzt am Wochenende startet und ein paar Leute sich zusammengetan haben. Ich werde auch ab und zu dabei sein und wir quatschen
einfach. Warum sind sie blöd. Nicht audioponie.es?
Kannst du mal vorschlagen.
Die müssen schon Web 2.0
sein. Weil die DE-Domain billiger war.
Und ja. Wahrscheinlich. Oh, die kosten was 30 Cent im Monat. Die nehmen wir.
Ja, die Spanier sind wahrscheinlich teurer.
Kosten noch weniger. Eine DE-Domain kostet ja, die 5 Euro im Jahr.
Ja, 5 Euro. Aber ES-Domains sind doch dann teurer, oder?
Ja, sicher, auf jeden Fall.
Ich gucke mal, wie teuer so eine ES-Domain ist. Ich claim die
einfach. Und was geht's denn in der Strömung?
Jetzt hören wir auf, hier mal da inzwischen
alles
zu reden.
Mögliche. Also eigentlich kein Fokus, sondern alles, was interessant sein könnte oder auch nicht interessant sein könnte und was passt oder
also
was auch nicht
kein
passt.
Thema.
Podcast wir haben kein Thema. Thema. Genau, Podcast
einfach mal
Thema.
Sachen reden.
Aber es gibt andere Sachen von dem Ikari und von der Grünkariert, die reden auch über andere schöne Sachen. So über Bücher und über, also vor allem Bücher und Kultur und Blagedöns, wovon ich meistens keine Ahnung habe. Klingt Bücher. Auf jeden Fall ganz spannend. Bücher, ja. Wir hatten noch vorhin Lesen und so.
Da haben
so.
Wir doch keine Zeit für, wir müssen noch Podcasten.
We don't have time for this. Ja. Könnt ihr euch mal anhören. Also gerade die Quasselstrippen ist ein cooler Podcast. Ich schaff's nicht immer reinzuhören, aber ist sehr nette Atmosphäre und die zwei quatschen da immer lustig vor sich hin und ist immer interessant. Ja. Kulturfetischisten habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Nee. Da geht es sicher noch abgehärtet dazu. Also wenn ich jetzt letzte Sendung mal angucke, Franz Schubert, Leben, Werke, Interpreten, keine Ahnung.
Ja.
Klingt auf jeden Fall.
Und eine ES-Domain krass. Würde 14,90 Euro kosten an meinem Registrar.
Deutlich teurer.
Das kannst du dir 3 DE-Domains für kaufen, mit Umlaut sogar.
So einfach.
Jo. Es ist auch falsch geschrieben. Also eigentlich müsste man Audioponies, wenn man es in Deutsch schreibt, ja mit Y schreiben.
Das macht doch keiner.
Das ist eine traurige Geschichte.
Partys eigentlich. Schreibst du auch nicht mit IES.
Ich weiß, aber ich würde es mit IES schreiben.
Das ist immer in Deutsch, aber falsch.
Ich weiß. Dann schreib es lieber falsch, dann sieht es richtig aus.
Nein. Ich weiß, das funktioniert so nicht.
Nein.
In meinen Augen sieht es falsch aus, wenn ich es richtig schreibe.
Ja, nee, sorry, aber die Bildung ist mit in Deutsch einfach anders als in Englisch. Die Pluralbildung. Punkt aus Ende.
Ich weiß. Genau, der Just Mobile Gun Pro habe ich vor Ewigkeiten, ich glaube vor 2 Jahren oder so in so einer Weihnachtssendung von uns mal geplackt. Da waren wir allerdings noch nicht Binärgewitter und darum mache ich es jetzt nochmal, damit
aber kurz
wir das
davor,
im Archiv
oder?
Haben.
Waren wir?
Nee, das war das Jahr davor.
Oh, das Jahr davor sogar.
Ja.
Das Jahr davor.
Ja, ist ein schöner, kleiner, habe ich hier mal auf dem Tisch liegen, wenn es jemand angucken will.
Du willst nur Affiliate-Links?
Ja. Okay. Ist gut. So ein tragbarer USB-Akku, mit dem man alle Geräte laden kann, die man per USB laden kann. Und hat sich jetzt in meinem letzten Urlaub sehr bewährt, weil wenn man da rumrennt und irgendwie wie wild Sachen fotografiert und
Fotos,
twittert und sonst irgendwas mit Leuten chattet, dann brennt man da schon mal so 2 iPhone-Akkus am Tag durch und da ist es gut, wenn man so ein Ding dabei hat, womit man, wenn man zu zweit unterwegs ist, beide iPhones so wieder einigermaßen geladen bekommt.
Und mit 1000 mAh? Ein bisschen knapp, oder?
4400.
Nee, der hat 4400 mAh und damit bekommt man ungefähr 2 Smartphones geladen.
Wo steht denn das? Weil hier steht
hinten drauf irgendwo, glaube ich.
Nee.
Nicht?
Opa, ich glaube dir einfach. Mach einfach weiter.
Es stand auf jeden Fall in den, also Milliampere ist ja der Ladestrom.
Ja.
Stand, glaube ich, irgendwo in den Tech-Specs.
Ja, sind auch auf dem Amazon-Link. steht genau. Das Ganze. Wobei, ich weiß nicht, es gibt auch so irgendwie 8400 mAh und 5-6 mAh irgendwie vom selben Preis. Aber der ist gut, meinst du, der hält?
Der ist ganz nett. Der hat eigentlich kaum User Interface. Man hat einen Schalter zum Ein-Ausschalten und dann hat man eine LED-Leiste, die den aktuellen Ladestand anzeigt.
Warum hat der einen Schalter zum Ein-Ausschalten? Wenn du entweder den Stecker reinsteckst oder nicht.
Man macht ihn an oder nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwie... Das
macht keinen Sinn.
Ich habe von Strom nicht so die Ahnung, ob das wahrscheinlich... verliert er dann noch mehr Strom unterwegs? Ich weiß es nicht.
Wenn man sagen muss, es gibt echt wesentlich größere Akkus für wesentlich mehr Geld.
Ach so, ja. Also tatsächlich hat sich die Zeit schon weiterentwickelt. Und
man wie gesagt, konnte dieses sich Teil ist jetzt auch schon bald 2 Jahre alt, aber für mich hat es sich
rentiert. 12.000 mAh mit 4 USB-Nupsis für 45 Euro.
Ja, der ist aber halt zu groß.
Ja, dann nimmst du ihn für 5, 6, der ist auch gut.
Ja, also der Akku wird größer, wenn du mehr Power haben willst. Ja. So einfach ist das.
Ja, bitte, bitte. Also... generelles Fazit, wenn ihr mal länger unterwegs seid, dann lohnt sich so ein Akku mitzunehmen. Die sind nicht so teuer und im Zweifelsfall rettet das euer Telefon.
Ja, später wird es dann so sein, dass du dann dein Laptop damit laden kannst und ich warte darauf immer noch. Und es kommt, bin ich mir ganz sicher. Es wurde ja schon gespeckt, also ist ja quasi schon da.
Richtig.
Bestimmt.
Nein, nicht bestimmt, das ist so.
Okay. Irgendwas mit Flaschen.
Flaschen? Was? Das ist ein lustiges Video, was sich Leute angucken können.
Okay, gut.
wenn ihr den Angry Star Wars Kid schon gemocht habt, dann mögt ihr dieses Video auch.
Okay. Genau, ich habe noch was Kurzes. Funksteckdosen sind
immer gut.
Sind immer gut. Sind wahrscheinlich super unsicher, aber die Reichweite dieser Fernbedienung ist auch relativ begrenzt. Und ich habe da jetzt mal drei so Teile gekauft und habe da irgendwie Lampen und mein Büro-Schreibtisch-Verteiler dran.
Und wie sieht das eigentlich aus? Gibt es da auch solche mit WLAN einfach, die du quasi per WLAN anständig steuern kannst und irgendwie REST-Interface oder so?
Also ein Kumpel von mir hat das mal gebaut mit einem Arduino. Man kann die Fernbedienung aufmachen und kann da irgendwie an die Pins ranlöten und dann kann man die Pins quasi mit dem Arduino ansteuern oder mit einem anderen
Microcontroller. Ja, was das Ding da ist, ist ein irgendwie so ein komisches Echo oder sowas? Elko. Oder einfach so ein Schalter-Ding.
Das ist nur ein Schalter.
Und das kannst du auch direkt an deinen Arduino anschließen. Dafür brauchst du nicht so Magic-Zeugs.
Kann man.
Ich komme einfach hart an die Steckdosen hin und dann hat sich das.
Ja, also ist ganz praktisch. Ich benutze es hauptsächlich, um Lampen zu schalten, weil ist cooler.
Aber machst du kein Clap-on-Dingens?
Clap-on. Weil das super nervig ist, weil es ständig irgendwie aus.
Ja, und weil ich ehrlich gesagt ein bisschen albern finde, da habe ich lieber eine Fernbedienung, die ich irgendwie die ganze Zeit auf dem Nachttisch rumliegen habe.
Nachttisch? Du legst dich hin und klatscht zweimal. Das ist wie wenn du einen Butler hast. Das ist da gut.
Nur, dass es sich auch irgendwie ständig auslöst, wenn du es nicht brauchst.
Ja, nur weil du dich hier immer paddeln lässt oder sowas.
Aber sorry.
Funksteckdosen sind auf jeden Fall gut.
Ja, Funksteckdosen sind gut und praktisch und sind auch gar nicht teuer.
Wie gesagt, ich will das Ding mit, obwohl eigentlich ist es ja voll einfach.
15 Euro oder so.
Du machst es einfach so an so einen Raspberry Pi ran und dann kannst du das Ding ja quasi direkt ins WLAN stellen. Dann macht es richtig.
Richtig. Ich kaufe mir einfach eine unendlich starke LED und mache dann bei Flydie immer Disco, wenn ich vorbeilaufe.
Pew.
Das kannst du probieren.
Ich glaube, da kannst du einfach normale LED nehmen.
Nee, das ist kein Infrarot.
Dann kaufe ich ein unglaublich starkes Funknupsi und mache dann Disco, wenn ich vorbeilaufe.
Du musst die schon pairen irgendwie, ne?
Ja, man muss da so einen komischen Key, aber das sind
irgendwie... ist total sicher, bin ich
davon aus.
Ja, natürlich.
Das sind irgendwie 6 Dot-Schalter, die irgendwie...
01. Das ist natürlich Pairing. Du kannst da einfach auf allen Frequenzen senden.
Ja, das sind irgendwie 5 oder 6 Bit. Also das ist nicht so schwer zum
Brute-Force. Das ist nicht
Security. Das kannst du sogar in Iran exportieren, sowas, ja.
Ich glaube, das ist einfach nur dafür da, dass du quasi mehrere Schaltdingsies haben kannst, die sich da nicht stören. Das hat nichts mit Security zu tun.
Wie gesagt, das ist nicht wirklich sicher und ich frage mich, ob es irgendwie mal Sinn machen würde, dann so einen Brute-Forcer zu schreiben und dann mal durch die Straßen zu fahren. Aber
ich glaube,
solange keiner bei mir Disco macht, finde ich die Dinge eigentlich ganz gut.
Okay,
Party hard.
Total
gut. Wir wissen, wo du wohnst.
Ingo steht auf Wasseraufbereitung.
Ja, eigentlich habe ich den Pick ja nur vorbereitet, weil du vorhin von deiner Wasserkaraffe
erzählt hast. Nee, das mache ich nächstes Mal. Ich muss die Affiliate-Links besser streuen.
Ist okay. Dann rede ich halt über diese Glaskaraffen, die ich gerade benutze. Und das Coole daran ist, das ist so ein Sprudelding, so dieses Soda-Stream. Mhm. Und das Tolle an dem Ding ist, das sieht aus wie ein Pinguin.
Wow. Das ist ganz nett.
Das ist also echt toll. Du weißt schon, derjenige, der wo die Leute zuerst draufklicken, das ist der Affiliate-Link für die Session. Das heißt, es bringt nichts, wenn du es jetzt hier schreibst.
Ja, vielleicht wollen die alle einen Soda-Stream haben.
Stimmt.
Alle.
Stimmt.
Alle wollen den Soda-Stream haben. Klar. Ja. Das ist das Coolste. Das ist ein Pinguin und du drückst ihm auf den Schnabel und dann
macht ja, so vom Design her ist es schon cool, wie viel passt denn in diese Wasserflasche rein, die dabei ist. Ist es nur ein Liter oder geht da auch mehr rein?
Ich glaube, ein Liter. Nee,
glaub weil diese normale Soda-Streams, die gibt es doch auch mit 1,5 und 2 Liter, oder?
Ja, aber da ja, hier nee. Ist eine Glasflasche.
Glas ist besser, weil das kannst du noch einen Tag rumstehen haben. Das schmeckt ja nicht nach Plastik.
Ja, und du kannst es auch schön ausspülen und es sieht nicht irgendwie eklig aus nach einem Dreivierteljahr oder so.
Ja, ich bin auch totaler Fan von Glas.
Also Glasflaschen, Sprudelzylinder spart total viel Geld, weil man sich irgendwie ständig irgendwie Wasser oder
so. Ist Wasser wirklich
13 Cent pro Liter ist auch
so. Nein, du musst es nicht schleppen.
Das ja.
Das nicht schleppen ist tatsächlich eine relativ
gute Sache. Und also sonst müsstest du mit dem Auto irgendwo hinfahren oder du müsstest es irgendwie zu Hause kriegen. Und das ist schon elendig. Und dann ist es noch in irgendwelchen Plastikflaschen, was irgendwie scheiße ist, die selten ist ja Wasser in Mehrwegflaschen oder ist es noch schwerer, wenn es Glas-Mehrwegflaschen sind. Und deswegen selber sprudeln, total tolle Idee. Und wir haben dann noch so Konzentrat, also nicht von SodaStream, sondern so irgendwie Biozeug, kann ich ja nächstes Mal nochmal raussuchen, wie das heißt.
Das hört sich nicht richtig an.
das ist total gut. Nee. Kannst du da vorher noch reinkippen und dann hast du mehrere verschiedene Geschmacksrichtungen. Total toll.
Klar.
Lecker.
So lecker Urinium.
genau, angereichertes Urinium. Kannst du damit das einführen. Eine
Geschmacksrichtung.
Ja.
Richtig.
Leuchtet im Dunkeln.
Das wäre total gut.
Ich würde es kaufen, muss ich sagen. Okay,
ich habe auch so einen Sprudel, aber ich benutze ihn irgendwie nur im Notfall, wenn ich irgendwie sonntags merke, dass ich nichts mehr im Haus habe.
Ja, also
mir schmeckt es nicht so.
Also ich bin ja nicht so der Fan vom sprudelnden Wasser, deshalb kommt mein Pick nächste Woche.
Schämlich.
Du kannst auch nur die Glasflaschen benutzen, die sehen trotzdem teuer aus.
Ja, aber meine sieht auch gut aus. Ja. Kommt nächste Woche, wie gesagt.
Aber kostet keine 140 Euro, oder?
Nee, kostet keine 140 Euro, kostet irgendwie 140. Weniger.
140 kostet dieses komische Pinguin-Ding.
Ja, mit, kriegst du auch billiger.
Mit Gas und 2 Flaschen.
Hm. No. Dann Gas. Lohnt sich das ja quasi schon.
Gas. Sehr gut. Dann habe ich noch kurz was, und zwar einen YouTube-Channel, Evolution Documentary. Da kann man sich mögige Dokumentationen angucken in HD auf YouTube. Ist toll. Also da ist auch diese Dokumentation über Verfall von der BBC, die ich mal vor einer Weile empfohlen habe, mit drin. Und da kann man sich alles Mögliche über Darwin und über Dinosaurier und sonst irgendwas angucken. Kann man Stunden auf YouTube verbringen. Ist sehr empfehlenswert. Und was ich dazu noch empfehlen kann, ist The Whittle Abbey von Mark. Der tolle in Ruby geschriebene YouTube-Downloader. Dann kann man sich das nämlich auch, wenn man irgendwie mal in der Bahn unterwegs ist oder so oder nur langsames Internet hat, kann man sich dann diese schönen Dokumentationen runterladen auf die Festplatte und dort angucken.
Ja.
Hat super funktioniert.
Ja, ist total gut. Ich habe so einen schwedischen Studenten, der immer alle Sachen fixt, die ich als Bug in mein eigenes Projekt poste.
Vielleicht findet er das Projekt gut.
Ja, findet er auch total. Der macht immer so Sachen und sagt, ich habe was perfekt.
Was, so, was cool wäre, wenn es das für G-Podder einfach geben würde. Oder für irgendwelche anderen Podcast-Teile. Einfach so ein YouTube-Plugin quasi, wo du sagen kannst, ich habe diesen YouTube-Stream und der soll die quasi automatisch... Ich
verlinke gleich mal den Whittle-RB.
Der Whittle-RB ist auch seit neuestem als Library zu benutzen. Also ist es sowohl als Command-Line-Tool eine Binary, aber du kannst auch Require Whittle-RB sagen und dann kannst du dir irgendwie die URLs rausgeben lassen, so. Also du gibst ihm die URL rein und er gibt dir dann die MP4-Datei, den Link zu der raus.
Praktisch. Rein und raus.
Rein und raus. Und er kann auch mit FFmpeg MP3s extrahieren. Oder Audio
extrahieren. Das ist aber verboten, oder?
Ja, ist ja... Ist ja lokal.
Das macht ja jeder. Das macht ja jeder.
Richtig, sollen sich mal nicht so anstellen, die Nasen. Ja.
Nasen. Jo. Gut, das war's. Wir haben ja gesagt, ein bisschen kürzer heute. Wunderbar. Hat geklappt. Und
sehr gut.
Nächstes Mal wieder selbe Stelle, gleiche Welle. Ne?
Yep.
Yep. Donnerstags, 20 Uhr.
Ich habe gerade geschaut, G-Podder konnte wohl mal YouTube-Channels irgendwie...
Ja, aber verstößt gegen die AGBs von YouTube.
Bullshit.
Haben wir uns schon verabschiedet?
Nein.
Okay. Tschüss.
Ciao.
Kraft euch.